Herzlich willkommen bei Wolf on Tour Podcast. Heute wieder mit dem lieben Dr. Patrick Berndt. Wir sind wieder unterwegs, um euch hoffentlich ein paar schöne Erkenntnisse in der nächsten Stunde teilhaben zu lassen. Übrigens mal kleines Dankeschön. Wir kriegen echt coole Resonanz auf unsere ersten Folgen und eine Menge Likes und so weiter und so fort. Gerne weiter, lasst mal ein Like da, lasst vor allem ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dass ihr nichts verpasst. Wir sind gerade sehr diszipliniert und sind hier beinahe jede Woche mit einem neuen Podcast online und dementsprechend, ja, gerne mal ein Abo dalassen, wenn ihr noch nicht habt. Und wir werden weiterhin Gas geben, euch viele Erkenntnisse rüberzubringen. Heute soll es ums Thema Atmung gehen, ganz weit gefasst. Verschiedenste Atemtechniken, Vorteile, was für Nachteile wir haben, wenn die Atmung nicht so gut funktioniert. Und wie immer wollen wir so gerne ein bisschen praxisbezogene Dinge. So die ein oder andere Erfahrung habe ich schon gemacht mit Atemtechniken. Ich glaube, du auch. Genau. Und dann natürlich auch wieder ein bisschen auf die Evidenz schauen, so ein bisschen gucken, was sagt denn die Wissenschaft dazu. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, vor allem habe ich ein bisschen recherchiert, hatte ich glaube ich letztes Mal schon angekündigt, wo wir über das Eisbaden gesprochen hatten, dass ich so schon mal was gelesen hatte zu Römern, die spezielle, also diese römischen Soldaten, die spezielle Atemtechniken genutzt haben beim Training, um leistungsfähiger zu werden. Das habe ich mal ein bisschen recherchiert, dass es nicht nur auf Hörensagen basiert, und habe auch echt Spannendes gefunden, werde ich nachher das ein oder andere vorlesen. Also auch, warum die das gemacht haben, welche Vorteile das gegeben hat, sind, glaube ich, Sachen, wo man heute, wenn man ein bisschen Bock hat auf Training, durchaus auch noch profitieren kann. Dann, glaube ich, Thema Stressbewältigung, auch wieder nochmal Schlaf, auch wenn das letzte Woche unser Thema war, hat Atmung echt geilen Einfluss. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir mal so rein. Patrick, wie geht's dir?
Hervorragend.
Das ist doch schon mal schön.
Ja. Nee, soweit, so gut. Thema Atmung ist auch ein Thema, was mich privat auch schon beschäftigt hat. Also nicht nur, weil ich jeden Tag atmen muss, sondern weil ich da mal Probleme mit hatte. Vielleicht erinnerst du dich noch an unser erstes Treffen in Emersacker, ja. Als ich so einen verspannten Rücken hatte und du versucht hattest, mich zu mobilisieren noch. Und ich dachte, es käme einfach nur von der Autofahrt. Und es hat sich hinterher herausgestellt, dass ich einfach ein falsches Atemmuster hatte. Also fast gar keine Bauchatmung mehr, nur noch Brustatmung. Das sind auch wahrscheinlich Begriffe, die wir heute ein paar Mal noch verwenden werden. Und da hatte ich einfach ein krass verspanntes Zwerchfell durch ein falsches Atempattern, viel zu flache Atmung. Und das hat dann richtig Probleme gemacht, nur um schon mal so ein bisschen einen Eindruck zu geben, warum Atmung denn so wichtig ist.
Ja, da sind wir natürlich schon mitten in dem Thema, wo ich wahrscheinlich am meisten mitreden kann, so aus der Physio-Erfahrung, ne? Mhm. Also erstmal vielleicht zu dem Erlebnis mit dir. Ja, das war schon ja krass, weil dir ging es ja dann wirklich abrupt schlecht. Also ich erinnere mich, wir hatten dieses Meeting, wir kannten uns noch nicht so gut. Wir haben uns ja ein paar Mal in der Hochschule getroffen, ein paar Meetings gehabt, und dann gibt's da ja so eine Idee, die wir zusammen verfolgen wollen, da sprechen wir jetzt aber nicht drüber, und dann hatten wir ja dieses Meeting und dann hat man richtig gemerkt, wie es dir so auf einen Schlag so richtig den Stecker gezogen hatte. Also so du warst ja so richtig mal kurz schlecht drauf, so, also hätte auch gut, sage ich mal, so interpretationsmäßig fast so eine Panikattacke mäßig, ne? Also plötzlich Gesichtsfarbe sich geändert, so richtig, ja, richtig Schmerzen halt reingekommen, ne?
Genau, ja.
Und das ist ja was, also wenn man mal so ganz von der physiotherapeutischen Seite anfangen oder von der gesellschaftlichen Seite oder Zivilisationsseite anfangen, dann ist es ja so, das kann man auch nachgoogeln, dass wenn wir eben sitzen, und das ist ja gerade so eines der Kernthemen der Menschheit, ja, worüber ich ja ganz oft spreche, gerade im Bereich Five, ist ja dieses unsägliche stundenlange Sitzen jeden Tag. Und ich glaube, die aktuellen Zahlen, die variieren ja. Bei jungen Leuten sind wir teilweise schon bei 15 Stunden, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Ich glaube, im Durchschnitt sind wir auch bei 7,5, 8 Stunden, die wir heutzutage sitzen. Also viel mehr, als irgendwann mal Mutter Natur oder der liebe Gott sich für uns gedacht hatte, so als Jäger und Sammler. Und wenn wir das mal auf die Atmung betrachten, dann ist es eben so, dass wir circa 30%, und das kann man eben auch nachlesen, nur 30% des Lungenvolumens nutzen, wenn wir so im Sitzen atmen. Das heißt, wenn du sehr viel Zeit des Tages zusammengekauert vor deinem Bildschirm irgendwie im Büro arbeitend oder so, oder auch sonst einfach als Unterhaltungsmedien oder was auch immer, sehr viel Zeit im Sitzen verbringst, dann nutzt du nur 30% der Ventilationsmöglichkeit deiner Lunge.
Spannend, ja.
Und das ist natürlich super wenig. Ich hatte mich tatsächlich zu Covid-Zeiten damit ein bisschen befasst. Da hatte ich auch mal ein Video zu gemacht, ist auch immer noch online, weil ja gerade beim Thema Lungenentzündung, wissen wir das schon immer, also lernst du auch in der Physiotherapie, wenn die Lunge eben schlecht ventiliert ist, zum Beispiel du hast eine gebrochene Rippe und du kannst wegen den Schmerzen nicht mehr tief atmen und du kriegst keine Schmerzmedikation und atmest die ganze Zeit flach und du ventilierst die Lunge nicht richtig, dann können dort eben durch Viren, Bakterien und so weiter sich viel leichter Lungenentzündung entwickeln.
Mhm.
Das heißt, eine tiefe Atmung, eine gute Ventilation der Lunge hat ganz, ganz viel damit zu tun, auch Immunabwehr in der Lunge und so weiter. Und natürlich zu Corona-Zeiten, zu Covid-Zeiten war das natürlich ein Thema, was die Leute interessiert hat, weil warst du halt betroffen, war die Lunge betroffen, war es halt sehr wichtig, eine gut ventilierte Lunge zu haben. So, und dieses Sitzen und die Lunge schlecht ventilieren hat auf jeden Fall krass negativen Einfluss auf unsere Atmung. Und wenn ich da jetzt noch mal ein bisschen weitergehe, so Richtung Philosophie 5 oder auch das ist erstmal grundsätzlich ein allgemeines physiotherapeutisches Thema, sind ja nicht nur wir, die sich damit befassen, dann hast du eben, wie du es gerade auch beschrieben hast, du hast nur eine Brustkorbatmung in dieser 30%-Ebene und du hast eben eigentlich gar keine oder sehr, sehr wenig Atmung übers Zwerchfell Richtung Bauch. Also für alle, die zuhören und sich noch nie damit befasst haben, wie so eine Atemmechanik so ganz einfach ausgedrückt funktioniert, dass im Endeffekt das eine ist, dass der Brustkorb durch Einatemhilfsmuskeln nach oben gezogen wird. Das sind Muskeln im Hals, wie zum Beispiel Scaleni oder auch der Sternocleido. Das sind aber auch Muskeln im Rücken, wie Trapez, also aufsteigende Trapezmuskel und solche Sachen, die dann da, also der Nackenmuskel, die dann dem Brustkorb in der Lage sind, nach oben zu bewegen, nach oben zu ziehen. Genauso ist zum Beispiel gibt's auch Ausatemhilfsmuskeln, zum Beispiel wenn wir husten, das kennt ihr, dass man, wenn man viel husten muss, irgendwie gerne mal Bauchmuskelkater kriegt oder auch Latissimusmuskelkater. Das sind also Muskeln, die dann quasi das Ausatmen forcieren, den Brustkorb quasi nach unten ziehen mit Kraft. Zusätzlich haben wir eben das Zwerchfell, was so kuppenartig in den Rippenbögen so ringsrum hängt und eben sich auf den Organen abstützt. Also wenn es anspannt, drückt es sich nach unten, hebt damit auch ein bisschen den Brustkorb, aber zieht eben auch die Lunge mit nach unten, so vereinfacht ausgedrückt, stützt sich so ein bisschen auf den Organen ab und macht dann da eben ganz viel Atmung. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Bauchmuskel dann nachgeben kann. Also bei der Bauchatmung muss der Bauch sich nach außen wölben können.
Ja, logisch.
Da sind wir jetzt schon wieder, einem ganz wichtigen Thema, weil wir haben in unserer westlichen Welt die Idee, dass ein flacher Bauch schön ist. Das heißt, sehr viele Menschen unterdrücken das bewusst über Jahre, dann irgendwann unbewusst, weil wir schlank aussehen wollen. Also dieses typische Bauch einziehen, Bauch anspannen, macht uns diese Bauchatmung total kaputt. Spreche ich oft in Vorträgen drüber oder auch in Schulungen, weil wir haben da so ein bisschen halt durch dieses Bild das Natürliche verlernt. Also wenn du so an so ein Naturvolk denkst oder jeder, der jetzt kleine Kinder zu Hause hat, die mal irgendwie zu Hause leicht bekleidet rumrennen, dann siehst du, dass kleine Kinder schlank sind, aber der Bauch nach außen hängt.
Ja,
eher,
entspannt,
ne?
So entspannt nach außen.
Entspannte Bauchdecke, genau. Genauso Naturvölker, wenn du irgendwie so einen Fernsehbericht jetzt im Kopf hast und du denkst an so ein, keine Ahnung, irgendein Volk, was zum ersten Mal da irgendwie Menschen sieht oder weitestgehend unentdeckt irgendwie im Urwald lebt, dann sind die sehr schlank meistens, aber die haben keinen flachen Bauch, sondern die haben eine entspannte Bauchdecke, die machen sich da keine Mütze drüber, die haben nicht diese Idee, das muss jetzt der Sixpack sein und total flacher Bauch, dass ich gut aussehe. Und das macht dann eben eine natürliche Atmung sehr gut möglich. Wenn wir eben diese Anspannung haben ständig im Bauch, dann geht das sehr viel schlechter mit der Bauchatmung. Und was natürlich auch dazu kommt, nicht nur das, dass ich vielleicht auch jetzt Menschen, die sich keine Gedanken machen, dass sie ständig einen flachen Bauch haben. Wenn ich eben sehr viel sitze, dann nimmt diese Spannung in der Bauchdecke halt auch zu. Ne? Also ich, der Bauchmuskel kann ja normalerweise sehr viel Länge, also hat einen sehr großen Weg. Ich kann mich weit zusammenziehen in so einen Crunch rein und ich kann aber auch super weit mich nach hinten aufrichten, beziehungsweise wie wir es bei Five machen, so eine Hyperextension, also in eine Aufrichtungsbewegung reingehen. Der Muskel kann also eigentlich, also der Bauchmuskel kann eigentlich wahnsinnig große Range of Motion. Aber wenn wir eben wahnsinnig viel sitzen, dann verlernt der Bauchmuskel das so ein bisschen, ne? Also verkürzen wäre falsch, bevor wieder alle auf die Barrikaden gehen, weil ein Muskel nicht wirklich verkürzen, ja, bevor der Wissenschaftler hier reinkickt. Aber er verkürzt halt funktionell. Also die Leute haben es einfach verlernt, die Ansteuerung fehlt, sie kriegen die Aufrichtung nicht mehr richtig hin. Sie können die Bauchdecke nicht locker lassen. Das kann jeder, der zuhört, mal für sich ausprobieren. Einfach mal so im Sitzen und auch im Stehen unter die Rippenbögen greifen. Wenn die locker sind, die auf YouTube zugucken können, bei mir mal eben schauen, dann kann ich da komplett so drunter greifen. Das heißt, die Bauchdecke ist so locker und entspannt, das eigentlich auch im Stehen, dass ich da drunter greifen kann. Und bei dem heutigen zivilisierten Menschen ist oft so, wenn ich die auf der Liege liegen habe, zum Beispiel zum Behandeln, und ich möchte das Zwerchfell palpieren, also rangreifen, ist die Bauchdecke steinhart und ich komme gar nicht rein. Und wenn ich so eine steinharte Bauchdecke mit mir rumtrage, darf jeder gerne mal gerade beim Zuhören bei sich testen. Wenn ihr da nicht reinkommt, dann habt ihr ein Thema mit der Spannung im Bauch, was zu Rückenschmerzen führen kann. Da wollen wir heute nicht so sehr drüber sprechen. Aber eben auch eure Atmung kaputt macht, weil mit dieser Spannung im Bauch kann das Zwerchfell gar nicht richtig nach unten arbeiten, weil der Bauchmuskel sozusagen in der Atemphysiologie ein Gegenspieler ist. Und wenn dieser Gegenspieler so fest ist, dann kann das eben nicht so richtig dynamisch und locker und effizient funktionieren. Und das ist so, sage ich mal, ein Zivilisationsproblem, was Atmung betrifft. Also mal, bevor wir zu Atemtechniken und sonst was kommen, wäre es sehr ratsam, jetzt aus meiner Sicht durch die Five-Brille eine entspannte Körpermitte zu haben, würde ich es mal allgemein zusammenfassen. Dass also die Beckenmuskulatur, die Bauchmuskulatur, die gerade, schräge und so weiter entspannt genug ist und auch eine Lockerheit zulassen kann, dass ich in dem Bauch überhaupt atmen kann. So, das war jetzt ein sehr langer Monolog, aber zusammengefasst, wenn ich eben mein volles Atemvolumen nutzen möchte, im Sinne von einer guten Lungenventilation und auch eine gute sportliche Leistung, dann sollte eben die Bauchmuskulatur locker sein, das Zwerchfell sollte schön nach unten arbeiten können, und gleichzeitig aber auch nach oben, also auch der Brustkorb nach oben, diese Brustkorbatmung, die ist ja nicht falsch, die ist auch Teil der Atmung logischerweise, die sollte eben auch gut funktionieren. Und wenn ich eben jetzt im Hals-Nackenbereich sehr verspannt bin, wenn ich im Bauch sehr verspannt bin, in diesen Arealen rund um die Atmung, Zwischenrippenräume ist so ein Thema, wenn meine Zwischenrippenräume zum Beispiel nach einer Grippe oder so, wenn ich viel gehustet habe, total verkrampft sind, dann wird meine Atemmechanik schlechter sein, gestört sein und nicht so gut funktionieren. Und das löst sich einfach über Beweglichkeitstraining. Also da ist für mich der größte, stärkste Hebel Beweglichkeitstraining. Woran merkt ihr das im Sport oft? Sehr oft Patienten gehabt in der Richtung. Es kommen dann Marathonläufer zu dir, die eigentlich eine sehr krasse, sehr gute VO2 Max haben, super gute Kondition, trotzdem Seitenstechen kriegen. Das ist so ein Indikator, dass bei dir atemmechanisch was nicht passt. Das kann man dann super gut oft über die Beweglichkeit wieder in den Griff kriegen. Mhm. Also das mal als eine Facette für euch da draußen. Ein Thema, was man beim Five-Training, bei Yoga oder sonst was wahrscheinlich nicht als erstes auf dem Schirm hat. Atmung ist da ein riesen Thema. Auch Richtung Asthmatiker zum Beispiel, ganz tolle Erfolge, wenn die eben auf dem Chest öffnend arbeiten, wenn die Brustmuskulatur, übrigens ja genau, Pectoralis Minor zum Beispiel auch, ein Atemhilfsmuskel, ne, habe ich vorhin vergessen. Aber wir wollen jetzt ja auch nicht alle Anatomie hier aufzählen. Wichtig zu verstehen eben, es gibt Muskeln, die uns beim Einatmen helfen und beim Ausatmen helfen. Und beide sollten eben Entspannung auch können. Und dann kann das gut funktionieren.
Ja.
So lange gesabbelt, sorry dafür. Aber ich glaube, das ist einigermaßen nachvollziehbar so. Ne?
Ja, auf jeden Fall. War doch spannend. Vielleicht noch der Zusammenhang mit dieser Entspannungsfähigkeit und Anspannung, was du gerade gesagt hast, mal im Kontext vom Sitzen. Man muss halt zusehen, die Expirationsmuskulatur, also die Muskulatur, die dir beim Ausatmen hilft, die ist ja im Sitzen nie auf Länge. Weil zum Beispiel der gerade Bauchmuskel, der spannt sich vom Sternum bis zur Symphyse, also vom Schambein bis zum Brustbein, ja. vorne runter, ist in der Mitte, dort auch, wo der Bauchnabel ist, ja, dort geht er entlang. Und Sternum und Symphyse, jeder, der jetzt vielleicht gerade im Auto sitzt oder im Sitzen diesen Podcast hört, kann mal gerade gucken, wo sein Brustkorb denn jetzt in Relation zum Schambein ist. Und man wird feststellen, okay, die sind wahrscheinlich einander angenähert. Ja. Und wenn man jetzt mal ganz bewusst mal das Becken nach vorne kippt und den Brustkorb aufrichtet und währenddessen einfach vielleicht auch mal die Fingerspitzen auf die Bauchmuskulatur legt, wird er wahrscheinlich oder wird jeder zu Hause schon merken, durch diese Aufrichtung kommt da schon enorm viel Spannung auf die Bauchmuskulatur, allerdings passiv, ja, also die wird gegen den eigenen Widerstand in die Länge gezogen, nur damit man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen kann oder besser vorstellen kann, was Wolf gemeint hat mit diesem, wir bezeichnen es mal als passiven Widerstand beim Einatmen. Und es ist halt wichtig, ja, weil wenn sich das Zwerchfell senken soll, damit sich die Lunge ausdehnen kann, das ist eine Grundvoraussetzung, dann muss natürlich alles, was vom Zwerchfell nach unten im Bauchraum verdrängt wird, sprich die Organe, die müssen ja irgendwo hin, die sollten ja idealerweise halt nicht zusammengequetscht werden, nur damit man atmen kann. So, und jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt. Ja, wenn man aber dauerhaft versucht, einen flachen Bauch beizubehalten, die Bauchmuskulatur anspannt oder sogar den Bauch bewusst oder unbewusst dauerhaft einzieht, was ein Riesenthema heutzutage ist, auch wegen Vermittlung falscher Schönheitsstandards oder eines falschen Normalbildes eines gesunden Körpers, meiner Meinung nach, kommt es da logischerweise zu Problemen, ja. So, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Wolf, wenn wir jetzt speziell auch mal weibliche Patienten oder Patientinnen in dem Falle logischerweise oder Kundinnen im Personal Training, ist jetzt eher mein Metier, da habe ich ganz oft Gespräche schon geführt über diese Wölbung am Unterbauch, die in der weiblichen Anatomie ja völlig normal ist, die aber... Also weil dann natürlich einfach auch zum Beispiel die Gebärmutter dahinter ist und so, da wölbt sich der Unterbauch bei Frauen ein bisschen stärker nach vorne. Und das wird umso stärker kompensiert durch Baucheinziehen, je schlanker eine Person ist. Weil diese Unterbauchwölbung sieht man bei sehr, sehr schlanken Frauen noch ein bisschen deutlicher. Ja. Weil halt auch weniger Körperfett da ist, was das Ganze vielleicht in der Seitansicht irgendwie kaschieren könnte, und da fällt ihnen das stärker auf. Und die fangen dann, obwohl sie es gar nicht müssten, paradoxerweise an, noch stärker den Bauch einzuziehen als andere. Ja, wie ist denn ja, deine super, Erfahrung dazu?
Genau die gleiche, also super oft erlebt. Man sieht auch auf Social Media viel, dass das ein Thema ist. Also dass Influencerinnen sich da auch mit befassen, draufstürzen. Manchmal im Positiven, also dass die eben auch, so wie du jetzt gerade erklären, dass das halt zur weiblichen Anatomie dazugehört, gerade eben auch was Gebärmutter und so weiter angeht, besonders auch bei Frauen, die schon Kinder bekommen haben.
Ja.
Und dann gibt's natürlich auch für mich jetzt eher negativ, weil sehr unnatürlich, also wenn wir es jetzt auf den Gesundheitsaspekt sehen, gibt's auch sehr viele Influencerinnen und Influencer, die halt erklären, wie du das super duper Core-Training machen kannst, um das eben flacher zu kriegen. Und man kriegt es schon flacher über Training, aber du hast dann eben eine unphysiologische Anspannung die ganze Zeit. Also du bezahlst den Preis dafür, dass du dann eben die Chance groß ist, dass du ein Rückenthema kriegst. Vielleicht auch ein Beckenbodenthema, weil genauso wie das Zwerchfell von oben sozusagen die Begrenzung für die Organe darstellt, ist der Beckenboden die muskuläre Begrenzung nach unten. Mhm. Und wenn ich ständig da jetzt Druck aufbaue, dann sind diese beiden Begrenzungen teilweise einfach, ich mag das Wort nicht, überbelastet, aber die haben dann einfach ständig eine Aufgabe, für die sie nicht da sind. Und dann hast du da eventuell auch wieder ein Thema, gerade als Frau, gerade nach Kindern. So, von dem her, ja, großes, wichtiges Thema. Und da wäre halt wirklich für alle, die zuhören, und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, immer wieder, ich durchlebe das auch immer wieder, dieses manche Dinge auch zuzulassen. Also sich damit eben auch anzufreunden, dass der Körper so gut ist. Spannend daran finde ich auch, wenn man so ein bisschen historische Gemälde anschaut oder so, von Schönheitsidealen, wie Frauen früher aussahen, dann gab es ja durchaus Zeiten in der Menschheitsgeschichte, wo fülligere Frauen, also auch diese Bauchpartien und so weiter, also auch dieses diese typische Lordose, weißt du, also diese typische S-Form der Wirbelsäule und dass das auch die gerade die weibliche Kontur sozusagen unterstützt, gab es durchaus sehr, sehr viele Zeiten in der Menschheitsgeschichte, wo das als durchaus schön galt. Ich sag galt, weil es, glaube ich, heute in der Allgemeinheit eben, wir so wie du auch sagst, ein falsches Bild haben, gerade durch Social Media, ein extremes Bild, ne? Also sehr viele Menschen, die in Social Media als ideal angesehen werden, haben eigentlich kranke Körper. Ne? Also im Sinne von Mangelernährung, also oft viel zu dünn. Einfach, das ist ja alles Geschmackssache, aber einfach, wenn man es rein auf die Gesundheit sieht, teilweise wirklich auch zu dünn, zu ausgemergelt und dann eben dieses Extrem, die Körpermitte bewusst über Muskelanspannung immer eng wie so ein Korsett zu halten. Und ja, das ist nicht optimal.
Ja, oder dauerhaft eben nicht physiologische Körperhaltung einzunehmen, genau. Nur damit man vielleicht die Körperkontur so ein bisschen positiv beeinflussen kann.
Das ist ein Riesenthema, ne? Also die Körpermitte. Ich schaue mir das ja immer ganz gern an, einfach so aus Hobby, Interessen halber und natürlich auch, weil alles, was so in der Bodybuilding-Welt immer so diskutiert wird, wissenschaftlich und praktisch und so weiter, für uns natürlich auch wichtig und interessant ist. Deshalb bin ich sehr in der Bodybuilding-Bubble, würde ich mal sagen, gerade so Podcast hören und Videos schauen und so ziemlich unterwegs und kenne natürlich auch viele, wie jetzt den Tim oder den David Hoffmann und mit wem ich so alles zu tun habe. Das ist ein Riesenthema, weil ja gerade bei den schweren Jungs die Körpermitte denen dann teilweise so ein bisschen entgleitet. Und es wird mittlerweile sehr, sehr streng bewertet von den Judges auf den Wettkämpfen. Und die arbeiten auch alle extrem dran, jeden Tag an dieser Bauchkontrolle. Und für den Sport macht es Sinn. Und ich kann verstehen, dass eine schmale Taille zu dem ausfallenden, muskulösen Körper irgendwie geiler aussieht. Aber es ist halt ein Leistungssport und wie der meiste andere Leistungssport nicht unbedingt immer nur gesund. Und dementsprechend ist auch diese extreme Bauchkontrolle, wenn wir es rein jetzt mal auf Atmung und Physiologie des Körpers anschauen, nicht optimal. Also da sollte man sich als normaler Mensch, als Zuschauer, Konsument dieser Medien nicht zwingend das Beispiel nehmen.
Ja, es wird ja eigentlich umso dramatischer, wenn man sich dann mal noch diese Gewichtsthematik dazu vor Augen ruft, dass das hohe Gewicht vor allem im Schwergewichtsbodybuilding dann ja ohnehin schon im Liegen, zum Beispiel nachts beim Schlafen, die Atmung beeinträchtigen kann, weil halt einfach mehr Gewicht auf den Brustkorb drückt, auch mehr Gewicht, mehr Muskelmasse auf den Bauchraum drückt, heißt der passive Widerstand fürs Zwerchfell in der Bauchatmung ist ja nochmal größer, gewichtsbedingt. Und wenn man jetzt diesen Mechanismus, ja, wenn man sich den bewusst abtrainiert durch diese Kontrolle der Körpermitte, wie du das jetzt bezeichnet hast, dann potenzieren sich ja eigentlich diese Negativeffekte. Und ich glaube, es gibt viele schwere Jungs, die bestätigen können, dass die durchaus eben auch Schlafprobleme oder Atemprobleme, also so eine Dyspnoe haben nachts, teilweise dann halt auch viele Probleme mit Schnarchen haben oder vielleicht auch, weiß man ja auch, also die richtig, richtig schweren Jungs, auch aus dem Strongman-Bereich, die schlafen ja teilweise auch mit Maske. Ja.
Ich glaube mittlerweile fast alle.
Ja.
Also das ist so gerade auch wieder in der Bodybuilding-Bubble. Und eben zur Schlafapnoe wollte ich eh auch kommen. Irgendwann im Laufe des Podcasts, weil es ein super wichtiges Thema ist, nicht nur für Bodybuilder oder sondern für ganz, ganz viele Menschen. Im Leistungssportbereich, glaube ich, siehst du kaum noch schwere Athleten und Athletinnen, die nicht nachts mit Maske schlafen. Weil das hat dann irgendwann wirklich die Runde gemacht, wie viel schlechter deine Regeneration ist, wie viel schlechter deine Schlafqualität ist, weil du ja einfach eine Sauerstoffschuld eingehst. Das ist fast wie ein Höhentraining, aber halt die ganze Nacht Höhentraining zu machen. Jede Nacht übers ganze Jahr macht halt relativ wenig Sinn. Und da sind die negativen Aspekte brutal groß und die sind fast alle irgendwann irgendwie im Schlaflabor gewesen, haben sich eine Maske verschreiben lassen und führen nachts Sauerstoff zusätzlich zu. Mhm. Beziehungsweise halt in erster Linie mal einen Überdruck, ne? Ich weiß gar nicht, ob da immer bei allen so viel Sauerstoff bei ist. Ich glaube, das ist gar nicht so das Thema, sondern es geht mehr darum, einen gewissen Überdruck zu schaffen, dass mehr Luft sozusagen in den Organismus reinkommt bei jedem Atemzug.
Ja. Ja, ist ein spannendes Thema, wenn wir über Drücke reden. Ich weiß nicht, ob da draußen jeder, der dazuhört, die Atemmechanik per se bekannt ist. Also vielleicht können wir mal noch kurz erklären, Wie kommt denn überhaupt Luft in unsere Lunge? Und wir reden jetzt viel über das Zwerchfell. Ich glaube, es ist einmal ganz sinnvoll, wenn wir darüber reden, was da mechanisch passiert, damit überhaupt Luft in unsere Lunge kommt und welche Rolle das Zwerchfell spielt, damit man versteht, warum das überhaupt so wichtig ist. Ja. Möchtest du, soll ich?
Ja, mach mal, schieß mal los, ich ergänze dann gerne. Okay. Weil ich habe ja vorhin schon ein bisschen über die Muskulatur gesprochen, aber wie du schon richtig sagst, dass der Brustkorb nach oben gezogen wird und das Zwerchfell nach unten arbeitet, erklärt noch nicht, wie dann die Lunge tatsächlich ihr Volumen verändert. Da gibt's noch ein, zwei Sachen zu erklären. Schieß los.
Absolut. Ja, da muss man eigentlich verstehen, dass das Zwerchfell auch quasi den Brustkorb als Einheit abschließt. Was bedeutet, da ist quasi ein getrennter Hohlraum im Brustkorb, der nach unten hin durch das Zwerchfell begrenzt wird und nach außen zum Brustkorb eben durch das Rippenfell. Und in diesem Brustkorb sind neben dem Herzen logischerweise halt eben auch die Lungenflügel. Und zwischen Lungenflügel und diesem Brustfell ist ein Spalt. Ja, also das hängt dort nicht direkt dran, sondern da ist ein Spalt, ein Hohlraum umgibt die Lunge. Also da ist ein Raum zwischen Brustfell und Lungenflügeln. Und dieser Raum, der ist gefüllt mit einer sogenannten Pleuraflüssigkeit. Ja. So, und diese Flüssigkeit, die ist, wie viele Flüssigkeiten, die lässt sich jetzt ganz schwer komprimieren oder so. Also es ist jetzt, wenn sich da ein Druck verändert, dann verändert sich eben auch das Volumen dieser Flüssigkeit einfach an anderer Stelle mit. Was bedeutet, wenn jetzt der Brustkorb geweitet wird, wenn zum Beispiel durch die äußere Interkostalmuskulatur und die anderen Muskeln halt eben diese Rippen nach oben und außen gezogen werden, dann wird ja dieser Raum, der da im Brustkorb ist, größer. Allerdings kann jetzt diese Pleuraflüssigkeit nicht spontan ihre Dichte verändern und das Ganze dann ausgleichen, dass da plötzlich mehr Raum ist, sondern aufgrund dieser Unveränderbarkeit der Dichte von dieser Pleuraflüssigkeit wird die Flüssigkeit nach außen gezogen und damit auch die Lungenflügel auseinandergezogen. Was bedeutet, weil das quasi ein in sich abgetrennter Raum im Brustkorb ist, passiert Folgendes, wenn der geweitet wird, es entsteht ein Unterdruck. Ja, es entsteht ein Unterdruck und dieser Unterdruck, der überträgt sich dann darauf, also auf die Lungenflügel in dem Maße, dass eben auch die Lungenflügel dann eben nach außen gezogen werden, um diesen Unterdruck auszugleichen. Und weil die Lunge innen aber nicht luftdicht abgeschlossen ist, sondern nach oben über die Luftröhre ja durch Mund und Nase eben eine Öffnung nach außen hat, strömt durch diesen Unterdruck, sprich durch diese Weitung der Lungenflügel, dann von oben durch die Luftröhre, durch die Atemwege dann Luft nach. Und dadurch gelangt sauerstoffreiche Luft in unsere Lunge. So. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn halt eben dieser luftdichte Raum, also der Brustkorb in dem Falle, wenn der nicht so stark geweitet wird, weil zum Beispiel das Zwerchfell gar nicht so weit nach unten ziehen kann, dann entsteht weniger Unterdruck, also die Volumenänderung ist kleiner, sprich die Lunge wird nicht so stark gedehnt, sprich es fließt nicht so viel sauerstoffreiche Luft nach, wie wenn jetzt das Zwerchfell ganz weit nach unten ziehen könnte. Ich hoffe, das war jetzt anschaulich genug.
Was man noch ergänzen könnte für die Leute, die zuhören, die sich noch nicht so damit befasst hat, hat mir früher geholfen, das Phänomen, was du jetzt beschrieben hast mit der Flüssigkeit eben in dem Raum zwischen Lunge und den Rippen, jetzt vereinfacht gesagt, ist ja so, wie wenn man früher im Physikunterricht oder so zwei Glasscheiben aufeinander gelegt hat. Flüssigkeit dazwischen, was ist der Fachbegriff?
Adhäsion war es, glaube ich.
Adhäsionskräfte. Ich hatte jetzt irgendwie Kohäsionskräfte. Eins von beiden wird richtig sein. Du hast wahrscheinlich recht.
Ich bin da auch gerade nicht sicher.
Du hast recht. Auf jeden Fall hast du zwei Scheiben mit Flüssigkeit dazwischen und dann kriegst du diese Scheiben ja nicht mehr auseinandergezogen. Du kannst sie verschieben gegeneinander und du kannst sie so wegschieben sozusagen, dass sie sich wieder lösen, aber du kannst sie fast nicht auseinanderziehen. Also du bräuchtest Riesenkräfte, die quasi so voneinander zu trennen. Du weißt, was ich meine. Und so ist in der Lunge auch. Deshalb kriegen wir ja zum Beispiel ein Problem, wenn dieser Raum eben verletzt wird durch eine gebrochene Rippe oder sowas. Ja, kann sehr spannend. Junge Vögel einfallen zum Beispiel, wenn man jetzt mal in die Erstversorgung und sowas reinschaut.
Neumotorax nennt man das, genau, für alle, die Arztserien gerne mögen.
Genau. Und das vielleicht noch als kleine Ergänzung zu deiner sehr guten Beschreibung, dass eben die Lunge mit nach außen genommen wird durch diese Adhäsionskräfte, durch die Flüssigkeit dazwischen.
Mhm. So, gute Ergänzung.
Das ist sozusagen die Atemmechanik. Und wie alles im Körper, was ich vorhin schon gesagt habe, müssen halt die beteiligten Komponenten, nenne ich es mal, ja, physiologischen Strukturen eben auch funktionieren. Und dieser nicht natürliche Alltag, den wir eben sehr oft verfolgen, zwangsläufig, wir sitzen ja gerade auch wieder, ja, durch unseren gesellschaftlich geprägten Alltag, sollte man eben vor allem im Laufe des Lebens ein bisschen etwas dafür tun, dass dieses Lungenvolumen und diese Atemfähigkeit voll und ganz erhalten bleibt, bis ins hohe Alter. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, wenn ich gerade sage hohe Alter, und dann kommen wir vielleicht nochmal zum Schlafen und diese Atemapnoe beim Schlafen drauf hin, da sind wir nämlich gerade ein bisschen weggedriftet. Wenn ich im Laufe des Lebens älter werde, dann tendiere ich auch mehr zu dieser Beugekontraktion im ganzen Körper. Also wenn ihr euch jemand vorstellt, alter Mensch steht vom Stuhl auf, läuft los, dann haben wir dieses nach vorne gebückte so im Kopf, ne? Da versuchen wir gegenzuarbeiten. Also alle, die hier zuhören hoffentlich, gehen regelmäßig in ein Five oder gehen regelmäßig in einen Beweglichkeitskurs, Yoga, whatever, um das zu vermeiden oder möglichst lange aufzuhalten. Aber im Laufe des Lebens werden wir tendenziell mehr in eine Beugekontraktur fallen. Umso mehr wir in dieser Beugung sind, haben wir auch im Stehen und im Gehen diese Thematik, die du im Sitzen beschrieben hast, mit dem Bauchmuskelthema und so weiter. Also die Atmung wird dann im Laufe des Lebens eh schon schlechter. Genauso übrigens bei Krankheitsbildern wie Morbus Bechterew oder auch wenn die Leute Parkinson kriegen, dann tendieren die auch zu diesem immer mehr ins Gebeugte zu fallen und all diese Dinge. Also es gibt ganz, ganz viele Probleme, die wir so haben können oder auch einfach Rückenthematiken, Rückenschmerzen, wo ich nicht vernünftig arbeite und es mich immer mehr in so eine Beugung reinzieht, wird die Atmung leiden.
Ja, also hier würde ich gerne
extrem viel Wert da, was zu tun.
Da würde ich gerade mal noch gern ein Thema zur Diskussion stellen, weil ich glaube, dass das heutzutage auch gar nicht mehr ein exklusives Altersthema ist, sondern stell dir mal alle Menschen zwischen, ich weiß nicht, wann man sein erstes Smartphone bekommt, und damit habe ich es eigentlich schon gespoilert, worauf ich hinaus will, alle Menschen zwischen 12 und 50 Jahren oder 60 Jahren vor, die regelmäßig ihr Smartphone benutzen. Es ist ja heutzutage so, dass wenn man irgendwie in der Stadt an der Bushaltestelle auf den Bus wartet oder egal, wenn man irgendwo wartet, dass dann immer solche Übersprungshandlungen passieren, dass man dann automatisch das Smartphone zückt und da halt eben mit gebeugtem Kopf, mit gebeugter Wirbelsäule da steht und irgendwie so auf sein Smartphone guckt, weil man irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen verlernt hat, einfach nichts zu tun. Aber das ist jetzt nur am Rande. Aber das ist, glaube ich, kein Altersthema mehr, weil vorher war das eigentlich nur so, dass durch das Altern und den damit verbundenen Leistungsabfall, wenn man vielleicht nicht körperlich aktiv war, irgendwann zwangsläufig die Schwerkraft halt den Kampf gewinnt und die Strukturen stärker nach unten zieht. Sprich, man kann ihnen nicht mehr so lange entgegenwirken, dass man gerade und aufrecht steht. Mittlerweile ist es aber, glaube ich, nicht mehr so ein Altersthema, das exklusiv ist, sondern es ist vielmehr halt eben so ein Gewohnheitsthema. Da ist Smartphone wahrscheinlich auch ein Riesenfaktor. Also ich weiß nicht, vielleicht kann auch mal jemand von den Physiotherapeuten da draußen sagen, wie sich das Klientel oder die Altersstruktur des Klientels so verändert hat hinsichtlich Nackenproblemen, Rückenproblemen und so weiter. Das sind ja nicht mehr nur Sachen, die Best-Ager betreffen.
Also die Smartphones sind sicher jetzt nochmal so ein i-Tüpfelchen, aber es ist eine Entwicklung, die wir schon jetzt so seit den PCs sehen. Also seit halt einfach Bildschirmarbeit zugenommen hat. Vielleicht nochmal kurz den Dingen die Physiotherapie rüber, und das können sicher viele der Zuhörerinnen bestätigen, die an der Bank arbeiten. Du hast schon richtig früh diese Beugekondition, also Schultergürtel vorne, Pectoralis Minor, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, kleiner, tiefer Brustmuskel, aber auch Pectoralis Major sind sehr, sehr fest. Also es gibt da so einen Test, wenn jemand auf dem Rücken liegt, solltest du die Schultern locker runterdrücken können oder sie sollten im Idealfall sogar aufliegen, ohne dass du runterdrückst. Und bei den meisten Menschen, die du heute so auf der Bank liegen hast, hängen die Schultern in der Luft, du kriegst sie nur mit sehr viel Druck runter, wenn du sie überhaupt runterkriegst. Und die Leute sind eben gerade in der Brustwirbelsäule und so richtig kyphotisch. Also die sind richtig schon in so einer nach vorne gezogenen Position. Das ist definitiv halt ein Haltungsthema, ganz, ganz viel geprägt durch unseren Alltag einfach, was wir vorhin schon gesagt haben. Sehr viel sitzen, sehr viel im Bildschirm schauen, Smartphone nach unten schauen. Mhm. Und natürlich der totale Mangel an Ausgleich, ne? Also wenn jemand nicht regelmäßig trainieren geht, die Muskulatur, der Gegenspieler aufbaut und gezielt wie mit etwas wie Five irgendwie dagegen arbeitet, wo er in die Aufrichtung arbeitet, hat er heute ein Thema. Also das wird jedes Absolut. Jahr schlechter. Das kann man wirklich so sagen. Also da habe ich jetzt keine super belastbare Evidenz dazu. Aber alle, die therapeutisch arbeiten, die als Trainer arbeiten, also auch wenn wir so Schulungen halten und man fragt, hey, wer kommt bei euch im Fitnessstudio ganz normal rein zum Erstgespräch? Das sind kaum noch Menschen 100% gesund. Also fast alle, die da reinkommen, haben genau diese Themen. So von dem her, das ist einfach da. Und da dürfen wir mit umgehen und da darf jeder, der hier zuhört, das für sich bewerten und für sich angehen, ja. Da gibt's auf jeden Fall Bedarf. Und übrigens auch für mich selbst ganz extrem. Also ich sitze so viel im Auto. Ich fahre immer noch so viel Kilometer. Ja. Ich merke das gerade schmerzlich, weil mein Auto jetzt dann irgendwann zurückgeht nach 3 Jahren und ich irgendwie während Covid-Zeiten ambitioniert gemeint habe, mit 40, 45.000 Kilometern im Jahr komme ich schon klar. Alter, ich werde jetzt so viel Strafe bezahlen, weil es einfach so viel mehr geworden ist wieder. Also ist für jeden Thema und auch ich muss da ständig gegensteuern und gegenarbeiten, dass mir das nicht passiert. Und auch wenn ich dann eben wieder so eine Woche hatte mit sehr viel Kilometern, dann merke ich auch, wenn ich wieder ans Five rangehe, dass ich auch schon wie zusammengezogen bin. Ne? Also es betrifft uns alle gleichermaßen. Und mit jedem Jahr, wo wir älter werden, wird es etwas wichtiger, da was dran zu tun. Aber lass uns doch mal zu Atem, oder ergänz erstmal, sorry.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, ich finde es gut, dass du das auch so darstellst, weil du hast das ja täglich auf der Platte, dieses Thema. Und du machst ja auch schon regelmäßig was dagegen. Und selbst du spürst es, wenn du viel im Auto sitzt.
Wenn ich es zwei Wochen schleifen lasse, Patrick.
Ja.
Dann merke ich das krass, wenn ich wieder rangehe. Wenn ich dann das erste Mal auf den Chest gehe, also für euch mal so, die zuhören, die unsere Übungen kennen, die Chest-Übung, wo du reinkniest und die Rolle auf Brusthöhe hast, ne? Wenn ich da reingehe, ne, und dann rückwärts rüber und die Arme richtig weit nach oben und durch dieses Arme nach oben passiert eben genau das, dass ich den Brustkorb, also Sternum und Schambein möglichst weit voneinander entferne, weil ich schiebe das Becken nach vorne, das Becken kippt nach vorne und durch die Arme nach oben nehme ich die Rippen mit nach oben und habe dann wirklich diese maximale Verlängerung des Bauchmuskels. Wenn ich dann noch im Bauch einatme, also das Zwerchfell nach unten schiebe, habe ich diese maximale Länge im Bauch. Also Chest ist so mit dem Back, also unser erstes Gerät, wo du dich komplett so nach hinten streckst, mit Füßen nur eingehängt. Ja, eine fortgeschrittene Übung, aber Chest kann jeder machen. Bei Chest hast du dann eben diese maximale Verlängerung des Bauchs. Und wenn ich das mache, nach 2 Wochen ein bisschen schleifen lassen und viel im Auto und viel arbeiten, dann habe ich einen Dehnschmerz auf dem Bauch, als würde es mir den auseinanderreißen. Mhm. Also auch mich betrifft das. Und ich mache seit 20 Jahren, über 20 Jahren, ganz, ganz regelmäßig Five. Aber du musst immer dranbleiben, weil eben der Alltag so viele Stunden das Falsche mit dir macht.
Genau.
Deshalb ist es immer, immer, immer wichtig und immer wieder die Regelmäßigkeit da der entscheidende Faktor.
Ja, das meinte ich
auch. Ich mache das immer. Also jeder, der mich kennt, der mich hier verfolgt, bei jedem Training sind mindestens irgendwie 10 Minuten Five bei. Muss nicht viel mehr sein, aber es ist immer konsequent, immer.
Ja, aber das, was ich vorhin meinte mit Smartphone, klar, wir haben die Problematik schon länger. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass wir selbst jetzt selbst diese wenigen Momente, wo wir gerade nicht auf einen Bildschirm gucken, wo wir vorher eben gestanden haben, aufrecht, und haben uns die Natur angeguckt. Selbst da haben wir jetzt halt eben diese sternosymphysale Belastungshaltung, die du so gut beschrieben hast, ne? Dieses von übergebeugte, innenrotierte, protraktierte. Und selbst so Sachen, ich habe einen Hund, ja, wir sind da relativ oft im Wald unterwegs, also täglich. Und dir kommen da halt zig Leute mittlerweile entgegen, die in der einen Hand die Hundeleine haben und in der anderen Hand ihr Smartphone. Und die laufen an einem wunderschönen Tag durch den Wald, durch einen schönen Wald, auf einem schönen Waldweg. Und anstatt sich irgendwie dieser Situation zu erfreuen, ist dann auch da wieder, ne? Blick nach unten, Schultern vorne. So, und wir kommen gar nicht mehr raus aus dieser Situation.
Ich würde jetzt gerne da mitlästern, aber ich bin da selber manchmal einer von. Ich gebe es zu, ich lasse mich wirklich bewusst zu Hause, wenn ich mit dem Hund rausgehe.
Ja.
Aber auch ich ertappe mich, dass ich selbst beim Hund spazieren gehen immer irgendwas nebenher mache, noch irgendwas anhöre. Manchmal auch Arbeit, auch sinnvolle Sachen, aber oft auch Bullshit. Also ich fühle mich da auch hart überführt jetzt. Also auf jeden Fall gesellschaftspolitisches riesiges Thema. Und jede Form von Bildschirm oder Ablenkung, jede Form von Ablenkung, es muss nicht mal ein Bildschirm sein, trägt dazu bei, zu diesem Nicht-Bewegen, Nicht-Aufrecht-Bewegen und so weiter. Ja. Lass uns mal nochmal ich wollte schon wieder.
Ich wollte auch sagen, zurück zur Atmung.
zur Schlafapnoe wollte ich auch nochmal. Weil da haben wir jetzt vorhin drüber gesprochen, dass die Bodybuilder das Thema haben durch ihre extreme Muskelmasse und so weiter, dass die da eben fast alle mit Maske mittlerweile schlafen. Ich möchte an der Stelle aber auch sagen, dass das eben nicht nur Leistungssportler und Bodybuilder betrifft, sondern eben auch gerade Menschen, die etwas Übergewicht mit sich rumtragen. Und ich kann das von mir selbst sagen, ich war zwar nie im Schlaflabor, aber ich wiege jetzt gerade so ziemlich genau 85 Kilo, plus minus immer so mein halbes Kilo hin und her. Und ich kann bei mir wirklich so eine Grenze ziehen, wo das bei mir losgeht, dass ich das auch kriege. Also Spannend. Mein schwerstes Gewicht waren, glaube ich, mal so 97 Kilo. Das war die Zeit, als ich da mit dem Ralf Pfeiffer meine Kraft-3-Kampfwette gemacht habe und mein Trainer, der Dirk Bernau, Grüße gehen raus an beide, zu mir gesagt hat, ja, wenn du da gewinnen willst, musst du schwerer werden. Friss dich voll, dann wirst du auch nach Wilkspunkten mit Gewichtlimit dann einfach gewinnen, was auch gut funktioniert hat. Aber ich war dann eben so 5, 6, 97 Kilo schwer über mindestens ein halbes Jahr, bis ich wieder so ein bisschen abgespeckt hatte. Und dann hatte ich krasse Atemaussetzer nachts.
Okay.
Also wenn ich so richtig vollgefressen ins Bett gehe und dann eben so 90 Kilo plus wiege, ich bin nur 1,70 Meter groß, also 90 Kilo ist jetzt schon, oder dann gerade 95 Kilo, 6, 97 Kilo ist dann für 1,70 Meter schon schwer. Und dann merke ich durch dieses viele viszerale Fett und so, schlafe ich dann deutlich schlechter und atme deutlich schlechter. Und dann weiß ich auch, wie meine Frau oft zu mir gesagt hat, hey, du hörst nachts auf zu atmen richtig lange, so dass ich schon Angst bekomme, du atmest nicht mehr und irgendwann ne, holst du dann wieder einen Atemzug und ist so dieses typische Atemapnoe, wie es beschrieben wird.
Mhm.
Und ich schnarche dann auch viel mehr. Also ich schnarche dann plötzlich, was ich so, wenn ich leichter bin, fast gar nicht mache. Höchstens, ich bin mehr erkältet oder so. Aber normal, ja, Schatzi, korrigier mich, wenn ich es falsch sage. Ich muss das beurteilen, wenn sie da nachts neben mir liegt. Aber sobald ich ein bestimmtes Gewicht überschreite, das sind bei mir so circa 90 Kilo, alles, was über 90 Kilo Körpergewicht bei mir ist, wo ich dann etwas dicker bin, etwas mehr Fett habe und vor allem auch mehr Fett im Bauchraum habe, also das viszerale Fett habe.
Guter Punkt, ja.
Beginnt das bei mir. Und das für alle, die jetzt da zuhören, wenn ihr ein paar Kilo mehr mit euch rumtragt und vielleicht gerade diese typische nicht außen liegendes Fett habt, also nicht das Fett, was ihr außen greifen könnt, sondern eben der Bauch so hart und rund ist, ne? So dieses typische viszerale Fett ausgeprägt ist bei euch.
Organfett kann man es auch
Organfett, nennen, ja. Genau. Dann ist die Chance sehr groß, dass ihr nachts ein Atemapnoe-Thema habt. Würde ich jetzt mal so in den Raum
stellen.
Bekommen könnt. So, also da ruhig mal drauf schauen. Und natürlich, eine Lösung ist dann natürlich, dieses zu reduzieren, also in irgendeiner Form zu trainieren und abzunehmen, auf die Ernährung zu schauen. Aber wenn das akut da ist, macht es auf jeden Fall Sinn, eben mit einer Maske oder was auch immer, sich da helfen zu lassen, weil der Abnehmprozess kann ja vielleicht lange dauern und es wirklich jede Nacht mit diesen Atemaussetzern birgt einfach Risiken und ist einfach echt krass ungesund.
Ja, aber auch da, nur um das jetzt zu verdeutlichen, Schlafen mit einer Schlafmaske ist Symptombekämpfung, aber nicht Ursachenbekämpfung. Ja.
100% richtig.
Und deshalb, weil wir jetzt oft über Masken gesprochen haben, jeder, der da ein Thema hat mit Schlafapnoe oder Schlafstörung, geht trainieren, macht Sport, reduziert Körpergewicht.
Unbedingt.
Das hilft. Also ich habe da auch jetzt auch im Vorfeld eine Studie tatsächlich zu gefunden, zu diesem Zusammenhang zwischen intraabdominellem Viszeralfett, also das Organfett, was hauptsächlich im Bauchraum sich anlagert, wo auch ja aus vielerlei Gründen auch hinsichtlich metabolischer Erkrankungen und so weiter klar ist, dass das da einfach einen negativen Effekt hat. Und die haben ganz klar gesagt, dass eben mit zunehmendem Viszeralfett die Lungenfunktion auch zunehmend eingeschränkt wird. Ist von, na wie hieß die, Silva Reis, war glaube ich eine Brasilianerin aus dem Jahr 2024, wenn man da mal gucken will. Fand ich sehr spannend, weil es ist noch nicht für Übergewicht, aber spätestens für Obesity 1, also die abdominelle Adipositas Grad 1, da ist es ganz klar nachgewiesen.
Wo bist du da BMI-mäßig? 30 plus oder was, ne?
Über 30, wobei die auch gesagt haben, die Zusammenhänge sind eigentlich auch klar, wenn es über 25 geht. Also wenn man im Übergewicht ist, wobei es da halt eine graduelle Abstufung gibt. Deshalb ist dann für diese Kohorte dann auch der Zusammenhang nicht so groß. Der statistische Zusammenhang hat sich nicht so klar gezeigt, sagen wir es mal lieber so. Aber ab BMI 30, also ab der Adipositas, wo man wirklich von Fettleibigkeit spricht, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ab BMI 30 hat man halt eben diese klaren statistischen Zusammenhänge dann gesehen.
Vielleicht ganz kurz Ergänzung von mir. Es ist auch logisch, also das, was ich zu Anfang des Podcasts versucht habe zu erklären, bildlich, mit dieser Bauchdeckenspannung, dass das Zwerchfell eben nicht gut nach unten arbeiten kann, wenn der Bauch nicht nachlässt, habe ich eben sehr viel mehr Volumen in meinem Bauch drin, in Form von Organfett um die Organe drumherum. Dann ist natürlich logisch, dass das Zwerchfell sich eben auch, hast du glaube ich vorhin auch schon mal gesagt,
genau,
sich ganz schwer tut, Richtung Bauchraum zu arbeiten. Also es ist mechanisch, physiologisch total nachvollziehbar, dass ein übergewichtiger Körper sich mit dem Atmen schwerer tut. Besonders im Liegen, das muss man vielleicht noch dazu sagen.
Ja.
Besonders im Liegen, also wenn ihr zur Ruhe kommt und flach liegt und schlafen wollt, dann kommt das eben mehr zum Tragen. Und drum ist auch einer der Ratschläge übrigens, die ich beim Recherchieren rausgefunden habe, was aber auch natürlich wieder rein symptomatisch ist, eher auf der Seite zu schlafen.
Idealerweise auf der linken, ja.
Diese Organmassen sich seitlich verschieben, ne? Und dann eben das Zwerchfell sich leichter tut, nach unten zu arbeiten. Aber es ist natürlich auch wieder eine reine Symptomlösung, ne? Wenn ich gesund bin und eben nicht so viel Organfett mit mir rumtrage, kann ich auch ganz entspannt auf dem Rücken schlafen.
Ja. Ist auch tatsächlich, glaube ich, so ein Diagnosekriterium in der Ausschlussdiagnostik von Lungenfunktionsstörungen und Herzinsuffizienzen und so weiter und so fort. Bin ich jetzt zu wenig Mediziner zugegebenermaßen, aber da wird auch oft gefragt, ob die Personen nur noch mit hochgelagertem Oberkörper schlafen können.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist eben auch oft, siehst du auch in den Krankenhäusern und so, ne, mit den verstellbaren Betten. Mhm. Das hast du auch bei den ganzen obstruktiven Atemwegserkrankungen und so weiter.
Ja, COPD.
Ja. Genau, wo wir ja in der Physiotherapie viel zu gelernt haben, weil du die halt in den Kliniken viel hast und dann lernst du Sachen wie Kutschersitz, also wo du so die Ellenbogen auf den Beinen abstützt und so, dass halt diese Atemhilfsmuskulatur quasi durch Widerlager und so unterstützt wird. Da gibt's ja ganz, ganz viel. Wollen wir aber nicht abdriften. Und da ist eben so, dass die auch fast im Sitzen schlafen dann irgendwann. Also sehr aufrecht im Oberkörper, weil es dann noch einigermaßen geht. Aber das alles ist natürlich keine besonders gute Lösung, sondern ein reines Ausweichen von dem Problem. Reines Symptomthema, ähnlich wie die Maske. Ich bleibe allerdings bei meiner Aussage von vorhin, wenn ich da gerade betroffen bin, würde ich trotzdem mir so eine Maske holen und dann an die Ursache rangehen. Aber ich würde nicht die Zeit verschwenden sozusagen mit einer schlechten Sauerstoffversorgung, sondern ich würde eben mir helfen lassen über diese Symptombehandlung, aber dann Obacht, trotzdem die Ursache angehen, weil wenn ich dann sage, jetzt habe ich ja die Maske, jetzt alles gut, jetzt munter weiter festspannen, dann ist die Gefahr groß, dass ich da natürlich echt ein ernsthaftes Problem entwickle. Und die Maske und der Sauerstoff hilft auch nicht immer und ewig. Also auch da kommst du an Grenzen. Ich kriege das auch mit, wie dann die Bodybuilder eben zum Beispiel davon erzählen, wie sie ständig den Druck erhöhen müssen und immer mehr Druck und mehr Sauerstoff und. Ja. Also das ist dann schon nicht so geil. Und mit so einer Maske schlafen ist jetzt auch nicht besonders erquickend. Also nee. Ich glaube, fürs partnerschaftliche Leben nicht unbedingt erquickend und auch einfach nicht bequem, nicht angenehm mit irgendeinem Kabel, was du dir versehentlich um den Kopf wickelst, wenn du dich drehst und all so Kram. Also schöner ist, wenn man so gesund ist, dass man es nicht braucht.
Ganz genau. Nee, schön zusammengefasst. Auch dieses ganze Thema Schlafapnoe oder Schlafdyspnoe wäre es ja in dem Falle. Oder auch irgendwelche Atemfunktionsstörungen. Ich glaube, das lässt sich jetzt alles ganz gut nachvollziehen anhand der Mechanik, die wir dargestellt haben. Auch mit dem Platzbedarf vom Zwerchfell. Aber wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist Thema Atmung und Psyche. Ja. Mhm. Du bist ja, hast ja schon mehrfach erwähnt, auch ein Freund von Wim Hof oder Wim Hof Breathing. Vielleicht genau, nutzen wir das Thema gerade einfach als Übergang.
Gerne. Also lass uns gerne mal vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung zu diesem schlecht Atmen nachts und so weiter. Vielleicht mal noch ganz kurz einen Blick drauf, was da die negativen Effekte von sind. Also irgendwie wahrscheinlich erscheint es jedem, der zuhört, logisch, zu wenig Sauerstoff kriegen, nicht so geil. Aber das hat halt wirklich weitreichende negative Einflüsse auf den Körper und vor allem aufs Gehirn. Also wenn du halt ständig nachts im Schlaf, wo das Gehirn regenerieren soll, worüber wir ja letzte Woche gesprochen haben, ständig zu wenig Sauerstoff bekommt und ständig in so einem Panikmodus dann quasi verharrt, das ist wirklich nicht gut. Also das noch als kleine Ergänzung. Für alle, die jetzt sagen, ja, ich merke ja nichts von den Atemaussetzern, juckt mich nicht, meine Frau erschrickt zwar, aber mir doch egal. Das ist schon echt nicht gut für den Körper und für die Regeneration und für alle Prozesse, die nachts ablaufen sollten. Und insbesondere aufs Gehirn nicht geil. Aber auch auf sportliche Leistung und sowas nicht geil. Muskulatur, Regeneration, was Verarbeitung von Wachstumsreizen angeht und.
Nee, da vielleicht so als Side-Fact. Regeneration ist eigentlich was immer aerob passiert. Also bedeutet, die Energie, die dazu bereitgestellt wird, die ist möglichst effizient bereitzustellen durch den Körper und deshalb versucht er das auch immer unter Zuhilfenahme von Sauerstoff zu tun. Mhm. Das bedeutet, wenn jetzt in der Phase, die für die Regeneration essentiell ist, der Schlaf, wenn man da zu wenig Sauerstoff hat, funktioniert logischerweise auch die Regeneration in dieser Phase nicht gut.
Ja, das war mir einfach noch wichtig, kurz zu ergänzen. Mhm. Super.
Gut.
Also ich würde gerne über zwei Sachen noch sprechen. Das eine eben so Techniken und Stress und Co. Ja, da kann ich gleich gerne ein bisschen was zu der Wim Hof Atmung sagen. Und was ich auch gerne schon noch besprechen wollen würde, dass wir es einfach wir beide noch dran denken, ist so die sportliche Komponente. Also Thema Leistungsfähigkeit oder Leistungssteigerung über Atemtechnik. Das will ich auf jeden Fall auch. Also nicht wegschalten, liebe Leute. Hört noch zu. Also Thema Wim Hof habe ich gelernt, genau wie das Eisbaden vom Daniel Ruppert. Grüße gehen raus, ist ein Wim Hof Coach, der das ganz toll gemacht hat. Und im Zuge dieser Wim Hof Schulung, wo es eigentlich ums Eisbaden ging, hat man eben sich auch sehr intensiv mit seiner Atmung, also muss dazu sagen, wenn der Daniel jetzt zuhört, er hat sehr viele verschiedene Atemtechniken uns geschult. Da gibt's also nicht nur diese eine bekannte Wim Hof Atmung, zu der ich gleich komme, sondern ist recht vielschichtig. Ich habe mit ihm dann zum Beispiel auch so, ich glaube Feueratmung hat das genannt, in der Sauna praktiziert und so. Also es gibt da echt eine Menge geilen Shit. So, also mit Atmung kann man echt coole Sachen machen, auch coole, ich würde es fast Trips nennen, ja. Also du kannst ja mit Atemtechniken wirklich Sachen hinkriegen, die sonst irgendwie nur bewusstseinserweiternden Drogen irgendwie zugeschrieben wird. Aber ich drifte schon wieder ab. Gelernt habe ich von ihm vor allem diese Wim Hof Atemtechnik und die, ich versuche es mal zu beschreiben, basiert eigentlich darauf, dass du in deinen Körper erstmal ganz, ganz viel Sauerstoff reinatmest. Also versuchst einen richtigen Überschuss so wie fast ein Hyperventilieren zu provozieren. Ähnlich wie so Apnoe-Taucher machen, die vor den Tauchgängen eben auch Atemtechniken machen, um das Blut maximal mit Sauerstoff anzureichern, um dann lange die Luft anhalten zu können. Und das Gleiche machst du tatsächlich bei dieser Wim Hof Atmung auch in verschiedenen Runden. Du atmest also sehr intensiv. Ich würde es mal so beschreiben, du atmest, als würdest du gerade einen Marathon laufen, obwohl du in Ruhe liegst. Und dadurch bekommst du eben ähnlich wie bei so einer, beim Hyperventilieren teilweise bis hin zu kribbelnden Fingern, Kribbeln im Gesicht, ne? Also du übertreibst so richtig die Sauerstoffanreicherung sozusagen.
Mhm.
Kann gut sein, dass ich es jetzt auch ein bisschen falsch sage, was physiologisch passiert, weil ich glaube, du reicherst tatsächlich auch CO2 viel an, weil durch dieses extreme Atmen irgendwie dieser ganze Prozess nicht mehr genauso läuft. Weil ich glaube, dieses Kribbeln ist tatsächlich nicht ein Zeichen von zu viel Sauerstoff, sondern eher zu viel Kohlenstoffmonoxid im Blut, glaube ich. Nagelt mich nicht fest. Wenn es jemand weiß, schreibt mal in die Kommentare. Wir brauchen eh mehr Kommentare für den Algorithmus.
Ja.
Auf jeden Fall ist so, du atmest ganz, ganz intensiv und bekommst dann eben teilweise fast schon dieses Kribbeln und so weiter. Und dann atmest du das letzte Mal aus und hältst dann die Luft an, solange du kannst. Bedeutet, du sollst nicht in so einen brutalen Kampf gehen, sondern so lange, wie du dich einigermaßen komfortabel fühlst. Du kämpfst schon mal so ein bisschen gegen den Einatemreflex, aber nicht jetzt mit Gewalt, ne? Das betont der Wim Hof immer, dass man das relativ sanft machen soll. Und das Krasse ist, dann kann ich euch sagen, also ich bin kein besonderer Held im Luftanhalten, aber ich war, wo ich das sehr regelmäßig gemacht habe, ihr hört schon aus der Aussage, dass ich da gerade ein bisschen faul bin, war ich teilweise bei 4 Minuten Luftanhalten.
Oh, das ist schon stark, ja.
Mhm. Und das, obwohl ja ich doch ein bisschen Muskulatur mit mir rumtrage, die auch in Ruhe doch schon so ein bisschen Sauerstoff haben möchte. Also das funktioniert extrem gut, du wirst extrem viel besser. Und die Idee dahinter ist eben, Sauerstoff hoch und dann in eine krasse Sauerstoffschuld gehen. Und diesen Wechsel von Anreichern und Schuld ist wieder wie ein Training für den Körper, ne? Also der Körper lernt dann eben, mit dieser Sauerstoffschuld gut umgehen zu können und dann eben auch lange das tolerieren zu können. Und du fühlst dich nach so ein paar Runden Wim Hof Atmung extrem fokussiert und wach. Wobei wach, ja, also du fühlst dich fokussiert und wach, aber du kannst es auch geil machen vorm Schlafen gehen. Also es ist wirklich ein cooles Tool, was einfach so das körperliche Wohlempfinden krass steigert. Genau, ich habe noch was vergessen. Sorry, mal kurz einnehmen. Also du atmest intensiv, du atmest aus, du hältst die Luft an, solange du kannst. Dann atmest du einmal ein, wenn du nicht mehr kannst und drückst dir die Luft nochmal wie so hoch in den Kopf und hältst dann nochmal die Luft an. Und bei diesem zweiten Luftanhalten geht's mir zumindest so, dass ich teilweise wirklich in so einen Zustand komme, ja, ist ein bisschen wie früher beim Ringen, kurz bevor du ohnmächtig wirst. Das hört sich jetzt negativ an, aber es ist ein schönes Gefühl. Also auch beim Ringen ohnmächtig zu werden, alle, die da drauf einen Kampfsport machen können, mitreden, ist eigentlich ganz geil. Denkst so, geht noch, oh, weißes Licht, ja, so. Du hast dann so eben oft dann so, dass du wie so eine Aura siehst oder so ein bisschen auch in so einen weißen Raum reinkommst, so beschreibe ich das jetzt mal. Also schon eine sehr intensive Technik mit sehr intensiver Erfahrung, die man übrigens niemals im Wasser machen sollte.
Und auch nie irgendwo, alleine.
Ja, oder am besten auch nicht alleine, weil das schon echt intensiv ist. Aber, muss ich sagen, ist wirklich eine tolle Technik, die mir, wenn ich sie mache, anwende, sehr, sehr gut tut. Also gerade auch so, es hat was sehr Meditatives. Ich bin nicht gut im Meditieren, tue ich mich sehr schwer mit. Diese Atemtechnik hat für mich einen ähnlichen Effekt und dadurch, dass du dann trotzdem konzentriert etwas tust, ist das für mich zum Beispiel einfacher als eine Meditation.
Ja.
Mit geiler Wirkung. Es wird dem zugesagt, dass auch die Autophagie und sowas wieder, also dieses Abtöten von Zellen, die dann eh schon einen Hau weg haben, durch diese krasse Sauerstoffschuld fördert, das kann ich jetzt nicht sagen, wie evident das ist. Da gibt's, glaube ich, unterschiedliche Untersuchungen, die das, keine Ahnung, wie belegt oder widerlegt haben, aber ich mag diese Technik sehr gerne und habe da sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Ist eine coole Sache. Was wird dem noch zugesprochen? Klar, du kannst immer länger die Luft anhalten. Also du kriegst eine bessere Toleranz, bessere CO2-Toleranz auf jeden Fall. Ich habe dann schon gemerkt, wenn ich mit den Kindern im Schwimmbad bin und wir so versuchen, die Breite des Schwimmbads zu tauchen oder auch länger, dass ich da viel besser geworden bin durch diese Atemtechnik. Also das ist schon cool. Und noch eine kleine Ergänzung. Ich bin ja auch so ein Hobbywissenschaftler. Ich habe dann öfter mal, ich habe zu Hause ein ziemlich gutes Gerät zum Sauerstoffsättigung messen. Also nicht nur so eins auf die Finger drauf, so ein Standard, sondern so ein medizinisches, weil unsere kleine Tochter mal ein Thema hatte mit Sauerstoffsättigung. Dann habe ich mir so ein ganz sensibles Gerät gekauft, so ein großes, teures, was ähnlich gut anzeigt wie so ein Krankenhausgerät.
Mhm.
Und dann habe ich mal in dieser Nicht-Atmen-Phase gemessen. Ey, und du würdest nicht glauben, in was für Dimensionen ich da runtergehe. Da war ich teilweise bei Sauerstoffsättigung von 50. Also so wirklich bedenkliche Werte, wo du im Krankenhaus würde jeder Alarm
angehen.
Genau, aber du kannst das tolerieren. Und der Daniel hat es damals in der Schulung auch beschrieben, durch dieses ganz viel Atmen vorher passiert da irgendwie ein Prozess, dass du dann nachher beim Luftanhalten diesen Zwang zum Einatmen viel später kriegst. Also du fällst in die gleiche Sauerstoffschuld, wie wenn du normal die Luft anhalten würdest, aber es triggert dich nicht so krass. So hat er das damals beschrieben. Ich kann es jetzt auch nicht wissenschaftlich 100% erklären, vielleicht bist du da nachher tiefer drin, aber das ist halt irgendwie schon geil, wie lange du dann die Luft anhalten kannst.
Mhm.
Und es praktizieren richtig viele. Also hier zum Beispiel mein Freund Martin Limbeck, der schickt mir immer wieder Screenshots von der Wim Hof App. Da gibt's eine ganz coole App. Gibt's eine bezahlte Version, eine kostenlose Version. Könnt ihr gerne mal testen, wo du diese Atemrunden sozusagen moderiert durch Wim Hof dann machen kannst. Ganz geil. Und dann dokumentiert er die so. Und das schicken mir oft Leute heute noch, obwohl es bei mir Jahre her ist, dass ich das so nach außen auch gezeigt habe, dass ich das mache, dass ich das auf Social Media auch irgendwie ein bisschen mehr breit getreten habe. Das mache ich zurzeit nicht mehr so. Wie viele das machen, ist krass. Und mit guten Erfolgen. Und viele Menschen, die sehr erfolgreich sind und eben diesen Fokus schätzen, den du davon kriegst.
Ja.
So lang gelabert. Lang gelabert über Wim Hof Atmung. Testet das
mal. War ja das geiles Thema.
Zeug. Geiles Zeug. Das ist mein praktischer Einblick in Atemübungen. Sonst habe ich nicht so viel Erfahrung. Stimmt nicht ganz. Wenn wir Richtung Sport nachher gehen, ich habe ja mit 7 Jahren mit Karate angefangen, also Kampfsport hat mein Leben sehr geprägt und im Karate hast du ja diese Hara-Atmung und sowas, also diese, da legst du sehr viel Wert auf Atmung während den Übungen, während den Schlägen, während des Kämpfens, der Körper stark ist, wenn du bestimmte Art und Weise atmest, da habe ich auch ein bisschen Erfahrung, aber ist sehr lange her, weil Karate habe ich dann nicht so ewig gemacht, weil ich wollte dann Leute richtig ins Gesicht schlagen. Aber das ist ein anderes Thema.
Was vielleicht nochmal kurz zurück, weshalb du gesagt hast, ja, man hat dann diesen Drang zu atmen, dann auch nicht so stark, wenn man vorher dieses Wim Hof Breathing gemacht hat. Erstmal zu, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber man atmet ja auch ungefähr doppelt so lang ein, wie man dann ausatmet bei dieser zyklischen Hyperventilation, ne?
Ja, es ist für mich tatsächlich ein Thema, dass ich es nicht so 100% greifen kann. Also, wenn der Daniel im Kurs mit uns geatmet hat, gemeinsam in der Gruppe, hat es brutal krass funktioniert, weil er das auch so ein bisschen einen Atemrhythmus vorgegeben hat. Und die App macht es teilweise auch. Also, ich würde es so beschreiben, oder der Wim Hof beschreibt es auch in vielen Videos, aber eben auch für mich nicht immer so ganz konsistent. Mal sagt das so, mal so. Aber es geht eben darum, schnell zu atmen und theoretisch atmest du immer mehr ein, wie du abatmest. Genau, was du gesagt hast.
Genau, richtig.
Was ja dann eben auch zu diesem CO2-Überschuss nämlich auch zusätzlich führt, ne? Nicht nur mehr Sauerstoff rein, sondern du atmest auch die Abgase sozusagen schlechter ab, richtig?
Genau, und da geht's quasi um Na, also gut, wir müssen es, glaube ich, so zumindest mal ganz grundsätzlich so anreißen, was das eigentlich mit der kardiorespiratorischen Kontrolle im Körper auf sich hat, weil...
Gut, dafür ist der Doktor da.
weil es ist so, dass wir quasi zwei mehr oder weniger unterbewusste Kontrollinstanzen in unserem Körper haben, die sowas steuern wie Atmung und Herzschlag. Und die sind wieder eng und direkt miteinander verkoppelt, Atmung und Herzschlag, aber das nur am Rande. Wir haben da sogenannte Barorezeptoren in dem System und wir haben Chemorezeptoren in dem System. Was bedeutet zum Beispiel, wenn sich unser intrathorakaler Druck, also der Druck in unserem Brustkorb ändert, weil wir jetzt halt das Zwerchfell nach unten ziehen, dann reagiert nicht nur die Lunge darauf, sondern auch unser Herz. Ja, das ist jetzt Barorezeption, Beispiel Druckänderung. Chemorezeption ist jetzt ein bisschen irreführend, weil das, was ich gleich sage, hat wieder Druck im Begriff, aber ist eigentlich eher Chemorezeption. Und da geht es um den Sauerstoff- und Kohlendioxid-Partialdruck im System, vor allem im Blut. Und wenn dieser Druck halt eben sich zu stark verändert, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen, vom Normalzustand in Ruhe, dann löst das einfach einen Trigger aus, der uns zum Einatmen zwingt. Das heißt, wir können auch gar nicht unendlich lange willkürlich diesen Trigger bremsen. Also wir können uns nicht gegen das Atmen wehren, deshalb ertrinken wir auch zwangsläufig irgendwann.
Ganz kurzer Fun Fact an der Stelle.
Ja.
Bei meinen Recherchen, der Rekord aktuell, ohne Sauerstoff zuführen, Luft anhalten, unter Wasser. Tipp mal, nein, nicht googeln, ich sehe schon wieder, wie du zum Computer guckst.
Ich wollte was anderes nachschlagen, aber ist es Apnoe-Tauchen, also mit Tauchen oder nur unter Wasser?
Nee, es gibt zwei verschiedene Weltrekorde, mit Tauchen und einen ohne Tauchen, also die sind am Beckenrand, haben das Gesicht unter Wasser. Es sind drumherum Leute, die schauen, dass der nicht schon ohnmächtig ist und dann halten die Luft an.
Also es war auf jeden Fall irgendein krasser Wert. Ich habe das mal mitbekommen, ich glaube, es waren über 40 Minuten, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also ohne Sauerstoff zuführen sind es 10 Minuten irgendwas. Also ohne künstlichen Sauerstoff.
Ah, okay. Also ohne, genau. Nämlich,
habe ich dann gelernt, es gibt verschiedene Klassen, weil es sind da die verschiedensten Werte unterwegs. Nagelt mich nicht fest, ich habe es angeguckt vor einer Woche oder so, habe auch ein paar Videos zu angeschaut, weil ich es echt spannend fand. Mit diesem Sauerstoff vorher sind die dann,
da gab es einen. Dann angereicherte Luft.
Richtig, genau. Angereicherte Luft und dann sind wir dann eben jenseits von 20 Minuten und so, also auch mit Tauchen, irgendwie hat einer einen Rekord gemacht mit 22 Minuten ohne Sauerstoff runtertauchen und wieder hoch irgendwie, aber mit Sauerstoff vorher. Und ohne Sauerstoff war es eben aber auch über 10 Minuten irgendwie so ein Rekord. Und wenn du dir das anguckst, das Ding ist dann eben, der Versuch ist nur gültig, wenn die nach dem Auftauchen nicht ohnmächtig werden.
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Weil die so krass unterwegs sind, dass die wirklich, und dann siehst du, wie die mit sich kämpfen, wach zu bleiben und dann einen gültigen Versuch zu kriegen. Also schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Wirklich crazy. Aber ich wollte dich eigentlich nicht so lange unterbrechen. Aber krass, was Menschen da können.
Ja. Ja, es ist auch ein Trainingseffekt, ja, also diesen Zwang zu unterdrücken oder mehr Sauerstoff ins System reinzudrücken, also verfügbar zu machen, und da gewisse Toleranzen aufzubauen. Das ist Training, ja. Aber
ja, nicht nur die Toleranz, das dann auch gesund zu überleben.
Weil ja, und da sind wir jetzt bei dem Punkt.
Alter.
Da sind wir jetzt bei dem Punkt, auf den ich jetzt auch natürlich wieder mit mahnendem Finger hinweisen muss. Ich sag mal, du findest es cool, weil du das kannst, weil du in einem gesunden, sehr belastbaren Körper steckst. Aber alle, die jetzt vielleicht zu Hause sitzen und vielleicht auch sich ertappt gefühlt haben bei dieser Viszeralfettnummer und bei der Schlafapnoe und so weiter, es ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, plötzlich da mit Wim Hof Breathing und Apnoe-Tauchertechniken anzufangen. Das ist sogar eher kontraproduktiv und gefährlich. Ja, also nur der Disclaimer an der Stelle. Da gibt's andere Atemtechniken, die da eher zu beitragen können.
Also alles zu seiner Zeit.
Genau, also Wim Hof, auch mit oder ohne Kombination mit Eisbädern, gibt's ja auch isoliert, würde ich jetzt eher so als fortgeschrittene Technik auch bezeichnen wollen. Und für alle anderen gibt's andere Atemtechniken, die da sicherer praktiziert werden können. Und die auch tatsächlich hinsichtlich so ein paar Anpassungsprozessen, zum Beispiel Verbesserung von Gemütszuständen und die Verringerung der Respirationsrate, also wie oft man pro Minute atmen muss, da tatsächlich sogar effektiver sind. Und vielleicht gehen wir auf die mal noch kurz ein, falls du nichts mehr zu Wim Hof sagen wolltest.
Ich würde noch eine kurze Ergänzung, weil das habe ich vorhin nicht gesagt. Du machst diese Einatemphase, diese Intensivatemphase ein paar Minuten lang. Das ist wichtig, also nicht nur irgendwie kurz. Und da gibt's dann wieder Unterschiede. In der App ist, glaube ich, immer so eine Minute oder so. Ich brauche zum Beispiel eher 2-3 Minuten, eher 3, vielleicht auch mal 4 Minuten, bis ich dann das Gefühl habe, jetzt habe ich da irgendwie so viel drin und dann kann ich auch gut die Luft anhalten. Das wollte ich noch ergänzen. Und ich hatte noch irgendeinen positiven Effekt, den ich noch herausheben wollte, der mir immer so gut getan hat dabei. Ja, du bist halt wie in so einem High-Zustand währenddessen. Das ist schon crazy gut. Ja, aber probiert's mal aus, wenn ihr euch gesund genug dafür fühlt und wirklich ein bisschen auf Sicherheit drumherum achten. Ah ja, genau, eins wollte ich noch sagen. Es gibt noch so eine Technik bei ihm, wo du das kombinierst, diese Luftanhaltephase mit einer körperlichen Belastung. Liegestützen macht er da zum Beispiel. Das ist auch ziemlich geil, um diese Sauerstoffschuld nochmal sozusagen nach oben zu treiben. Und da war ich nachher am Ende bei krass vielen Liegestützen. Also ganz, ganz seltsam. Also habe ich dann teilweise mehr Liegestützen geschafft wie atmend. Ganz schräg, kann ich dir auch nicht erklären. Aber
das ist spannend, ja.
Coole, wilde Nummer.
Ja, spannend. Also wir sind ja immer noch nicht am Ende der Forschung, noch bei weitem nicht. Wir stecken ja immer noch in den absoluten Kinderschuhen.
Ich kann dir nur das Praktische erzählen. Also praktisch hat mir das immer gut getan. Und übrigens, wir haben ja letzte Woche über Eisbaden gesprochen. Ich habe die Woche sehr viel Eis gebadet, weil ich finde es ganz geil, dass mich unser eigener Podcast wieder motiviert, Sachen wieder mehr durchzuziehen. Im Schlaf habe ich immer noch nicht so drauf, aber auch das habe ich mir wieder viel mehr vorgenommen. Also wenn da draußen unser Podcast euch nur annähernd so motiviert wie mich selbst, dann ist tippitoppi.
Sehr schön.
Aber erzähl mal noch was von Techniken, die du kennst oder wo du recherchiert hast, die einfacher sind. Ich weiß, dass der Huberman oder wie er heißt, so eine Stressatmung, eine ziemlich einfache propagiert, ne?
Dann gibt genau.
Ja so eine Atmung vom Militär zum Einschlafen, gibt es ja irgendwie so ein Protokoll, ne?
Ja, das ist eigentlich weitestgehend das Gleiche. Das ist auch,
ich glaube,
da spannend.
Hat er das auch her, ne? So irgendwie, ich glaube, so vermische ich das gerade.
Genau, richtig. Also Andrew Huberman ist, ich glaube, Professor für Neurobiologie an der University of Stanford, also schon ein dekoriertes Institut, und er hat einen relativ bekannten Podcast auch. An der Stelle können wir gerne mal Werbung für die Konkurrenz machen, weil ich finde ihn tatsächlich auch sehr informativ und gut aufbereitet.
Also bei 100 Millionen Followern, ja, kann er von uns noch 10 haben.
Ja, ich glaube, wir können mehr von ihm klauen als er von uns. Genau, aber ist auch auf Englisch übrigens. Vielleicht ist das dann das Zünglein an der Waage. Aber die Sachen, die der macht, die sind schon echt ganz gut.
Ich höre da auch immer ganz gern rein, ja.
Ja, also nicht immer alles, gerade so was Trainingswissenschaft angeht, vielleicht im Detail nicht immer 100% korrekt, aber so für den Endverbraucher echt schön aufbereitet. Und der hat da so ein paar Sachen vorgestellt, unter anderem das, was er am meisten eigentlich propagiert, ist der Physiological Sigh, also das physiologische Sigh ist ja quasi dieses Seufzen, ja. Und das ist im Grunde genommen einmal durch die Nase einatmen, so viel wie geht. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass nichts mehr geht, zieht man noch einmal so viel Luft nach, wie möglich ist. Und es geht immer noch ein bisschen was rein. Das ist eigentlich ganz erstaunlich. Kann man mal ausprobieren. Also Nase ein. Und dann halt nochmal. Und dann durch den Mund ganz lange ausatmen. Ja, und da ist tatsächlich dann schon bei einer Wiederholung dieses Zyklus spürbar, dass halt eben die Herzfrequenzvariabilität runtergeht, dass die Herzfrequenz per se auch runtergeht und dass man sich auch ein bisschen ruhiger fühlt. Es ist gerade so in Stresssituationen ganz nett. Ich habe das zum Beispiel auch schon öfter mal genutzt, bevor ich bei Kongressen dann zum Podium gehe, um einen Vortrag zu halten. Einfach um einen nochmal so ein bisschen zu erden, auch wenn das nicht zwingend erforderlich wäre, aber in solchen Situationen kann man sowas gut nutzen, und da gibt's eine Studie, die diesen Physiological Sigh, also das, was ich gerade eben erklärt habe, mit dem sogenannten Box Breathing, das wäre quasi einfach eine Sekunde ein, eine Sekunde halten, eine Sekunde aus, eine Sekunde halten, oder das Ganze mit 2, 3, 4, 5 Sekunden, je nachdem, wie gut man darin ist, ja. Box Breathing heißt das deshalb, weil es quasi einfach 4 Areale in dieser Atemstrategie gibt, die gleich lang sind. Ja, also Physiological Sigh wurde verglichen mit Box Breathing, wurde verglichen mit Cyclic Hyperventilation. Und diese zyklische Hyperventilation ist letztlich
ist eigentlich
das,
Wim Hof, oder?
Was Wim Hof macht, genau. Also für alle, die, ich weiß nicht, haben mir gesagt, wer Wim Hof ist?
Nicht so richtig, aber das ist so der Eisbadeguru. googelt den einfach mal. Aber genau, der ist so, ja. Sorry, habe ich ein bisschen vorausgesetzt, weil der ist ja die letzten Jahre so viral gegangen, dass ich jetzt so dachte, in unserer Bubble kennen die meisten den. Aber googelt den gern mal. Wim Hof ist ein cooler Typ.
Genau.
Auch ein geiler, angenehmer Typ, muss man sagen.
Kennst du ihn persönlich? Oder?
Nee, ich war nur bei seinen Jüngern bisher, aber ich wollte eigentlich immer mal hin. Ich habe ihn einmal gesehen bei Creators, aber nur auf der Bühne. Da war er ehrlich gesagt nicht so. Das war nicht so sein Metier. Ich glaube, der ist richtig geil, wenn du zu dem auf Schulung gehst. Übrigens ist mir noch eine Ergänzung eingefallen, wo du es gerade gesagt hast mit dem Puls reduzieren. Wenn ich Wim Hof mache und in dieser Luftanhaltenphase bin, wirst du unglaublich ruhig, weil du ja Sauerstoff sparen willst. Und mein Puls geht teilweise unter 40 runter.
Ja.
Also er ist bei mir immer relativ niedrig, so, keine Ahnung, 7,48. Der geht aber noch mal krass runter und du wirst so richtig ruhig, Puls geht runter, Körper fährt runter. Das ist auch noch so ein ganz positiver Effekt. Und deshalb funktioniert es zum Beispiel für mich auch gut vorm Schlafengehen. Und der Kopf ist brutal frei danach. Das ist vielleicht zu diesem Thema fokussiert. Dieses fokussiert kommt auch, habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht, während du gesprochen hast, stark davon, dass du ganz viele Gedanken los wirst. Also du hast einen ganz klaren Kopf danach.
Ja.
Und es funktioniert wahrscheinlich bei der, die du jetzt beschrieben hast, mit Nase und Mund. Also dieses lange Einatmen, nochmal einatmen, ausatmen.
Mhm.
Auch ganz, ganz krass. Ne? Stressreduktion ist da ja angeblich ja extrem, ne? Von der Datenlage her.
Ja, ja, genau, das meinte ich. Also man operationalisiert diese Stressreduktion ja über die Herzfrequenzvariabilität und über die Herzfrequenz, beziehungsweise das Delta der Herzfrequenz, wie stark sich die Herzfrequenz durch so eine Maßnahme verringert. Ja, oder wie sehr sich die Herzfrequenzvariabilität erhöht.
Mhm.
Nur nochmal zur Erinnerung, je unregelmäßiger das Herz schlägt, desto entspannter ist man eigentlich. Oder andersrum, wenn man sehr gestresst ist, dann schlägt das Herz sehr regelmäßig in gleichen Abständen. Ja, und deshalb kann man das so eigentlich ganz gut nutzen, um das zu messen. Haben die hier auch gemacht. Die haben jetzt beispielsweise die Respirationsrate und aber auch den Gemütszustand mit subjektiver Befragung auch gemessen und haben das bei diesen drei Atemtechniken mit einer zusätzlichen, also vierte Kontrollvariante war eine Achtsamkeitsübung ohne spezielle Atemtechnik. Also sie haben vier Konditionen miteinander verglichen und da war die Effektivität des Gemütszustandes und der Reduktion in der Respirationsrate im Vergleich zu dieser Mindfulness Meditation, also Achtsamkeitsmeditation, bei 5 Minuten am Tag, ich glaube 3-mal pro Woche, bei dem Physiological Sigh am stärksten mit Abstand.
Mhm.
Und wie gesagt, die haben das 3-mal pro Woche gemacht. Einmal am Tag? Also, nee, einmal am Tag 5 Minuten, glaube ich. Irgendwie so. Auf jeden Fall war die Einzeldauer der Intervention 5 Minuten. Und ich glaube, wer so ein Thema mit Stress hat oder mit Atmung oder irgendwie Blutdruck zu hoch und so weiter. Das sind alles Sachen, die kann man durch so eine tägliche 5-minütige Atemübung schon mal ganz gut kontrollieren. Das schafft's nicht aus der Welt, um Gottes Willen, ja. Aber es ist auf jeden Fall was man ohne Probleme einfach so mal zwischendurch integrieren kann. Und wenn's abends beim Fernsehgucken auf der Couch ist. Ja,
ja, krass. Aber sag mal, hast du es jetzt schon gesagt? Habe ich es jetzt nur überhört oder in meinem ADHS-Gehirn nicht wahrgenommen. Was war jetzt besser, diese Nasenatmung und Ausatmung oder diese Boxgeschichte? Die haben sie ja auch miteinander verglichen, oder?
Ja, Entschuldigung, falls ich da jetzt zu undeutlich war. Es war dieser Physiological Sigh, also dieses... Also
wirklich diese einfachste Form,
genau.
Nase, nochmal Nase.
Nase ein.
Langsam ausatmen.
Genau, richtig.
Krass. Das war also das Wirkungsvollste sozusagen, diese Einfachheit. Ja. Krass.
Nutze ich im Übrigen auch zum Beispiel bei Einschlafproblemen. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, ich glaube, Huberman hat das sehr, sehr stark propagiert und hat das auch im Zusammenhang mit Soldaten, ich weiß nicht, ob es jetzt Marines oder Navy oder so war.
Irgendwie, dass es so eine Marines-Technik ist zum Einschlafen und dann gab es halt tausende Wheels irgendwie von Leuten, die das, ich habe das ein paar Mal, bin da ein paar Mal drüber gestolpert als Einschlafhilfe und dann waren eben sehr viele Kommentare immer drunter. Ich konnte es nicht glauben, aber habe es probiert und dann bin ich seit Ewigkeit mal wieder wirklich eingeschlafen und so. Also Das scheint sehr gut zu funktionieren.
Ja.
Da gab es sehr viel Hype drumherum.
Da gibt's auch, also ja klar, das wird jetzt gerade gehypt, aber es funktioniert tatsächlich. Also jetzt nicht ja, nur.
Nicht alle Sachen, die gehypt werden, sind schlecht. Also.
Nö.
Manche Sachen machen durchaus auch Sinn.
Absolut. Das wollte ich damit auch gar nicht ausdrücken. Aber es ist letztlich eigentlich fast egal, weil das sind alles Techniken, die die Respirationsrate selbst manipulieren. Heißt, man zwingt durch so ein bewusst vorgegebenes Atempattern eigentlich den Körper dazu, weniger oft und dafür tiefer pro Minute zu atmen. So, und das, die waren zwar alle gut, ja, die sie da getestet haben, alle Atemtechniken. Dieser Physiological Psi war allerdings dann halt eben am effektivsten. Mhm. Und da gab es eine andere Untersuchung, die ich dazu noch angeguckt hatte. Das war The Physiological Effects of Slow Breathing in the Healthy Human. Also da ging es wirklich nur um langsames Atmen. Und die haben das dann mal spezifisch jetzt an der Herzfrequenzvariabilität mal festgemacht und haben herausgefunden, dass bei 6 Atemzügen pro Minute, das ist ja deutlich unter dem Durchschnitt und was man so als normal erachten würde, dass dort die Herzfrequenzvariabilität am höchsten war. Also es ist quasi eine Einzelatemdauer, Atemzugdauer von 10 Sekunden. Ja. Und wenn man dann so ein Box-Breathing macht und ist dann zum Beispiel bei, ja, sagen wir mal, 2,5 Sekunden ein, 2,5 halten und so weiter und so fort, dann ist man nach Adam Riese dann am Ende bei 10 Sekunden und wäre bei einer Atemzugfrequenz von 6 pro Minute. Das alleine das langsame Atmen hat einen signifikanten Effekt auf diese, ja, auf diese Herzfrequenzvariabilität und damit auf einen der Marker für Stress.
Krass. Wo du es gerade noch sagst mit dem Stress, auch wenn ich jetzt gerade noch mal ganz zurückspringe an Anfang von dem Podcast, aber es ist noch mal eine wichtige Ergänzung, glaube ich. Alles, was wir über Körperhaltung und so gesagt haben und negative Atmung, jegliche Form von Stress trägt natürlich auch zu dieser schlechten Körperhaltung bei. Also Stress heißt immer Schutz, ne? Und Schutz ist halt immer, wir kauern uns zusammen, wir gehen in eine Schutzhaltung, wir versuchen unsere wichtigen Organe und so zu schützen. Also Stress spielt da eine Riesenrolle und durch Stress wird die Atmung auch flacher.
Ja.
Also das, was wir beschrieben haben, diese 30% im Sitzen, durch Stress hast du das auch ganz, ganz krass. Höhere Atemfrequenz, weniger Atemtiefe und so weiter. Das hatten wir vorhin gar nicht thematisiert.
Nee, das ist wichtiger Punkt. Sehr wichtig. Und da ist mir jetzt noch eine Ergänzung sehr wichtig. Das Ganze ist nämlich, man nennt das interdependent. Das heißt, diese Wirkungsbeziehung, die geht in beide Richtungen.
Mhm.
Und das heißt, wenn ich dauerhaft flach atme, und du hattest ja gesagt, bei unserem ersten Treffen in Emersacker dachtest du, ich hätte eine Panikattacke.
Mhm.
Retrospektiv würde ich sagen, wahrscheinlich hatte ich sowas Ähnliches dadurch, aber ich habe mir die bewusst herbeigeatmet, weil ich halt nicht mehr richtig atmen konnte. Und das ist was oft auch so ein bisschen vergessen wird. Man kann sich Stress selbst erzeugen durch falsches Atmen. Es ist nicht immer nur so, dass Stress falsches Atmen erzeugt oder schlechte Haltung, sondern falsches Atmen kann auch Stress und schlechte Haltung erzeugen.
Genau, ja, also schlechte Haltung macht eine schlechte Stimmung. Also
genau.
Wie du sagst, immer in beiden Richtungen die Wechselwirkung da. Das war mir nur nochmal wichtig, als Ergänzung zu sagen.
Mhm. Nee, sehr spannend. Also das ist.
Und ich glaube, drum eben
gut.
Funktionieren alle Techniken, wo du langsamer atmest, und es funktionieren, glaube ich, auch schon alle, weil du hast ja bei jeder Meditationstechnik oder so dieses Atmen beobachten. Also bewusst, ne, zu fühlen, wo geht der Atem rein durch die Nase, wo geht er lang, dieses Ausatmen wieder. Also es gibt ja so, so viele Zugänge, über die Atmung irgendwie runterzufahren, mehr zu dir zu kommen und so weiter. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass jegliche Techniken von denen, mit denen ihr euch komfortabel fühlt da draußen, euch helfen werden beim Stressmanagement, bei ja einfach gesund bleiben, gesunde Organfunktionen aufrechtzuerhalten und so weiter.
Absolut. Und da muss man auch gar nicht auf irgendwelche definierten Techniken zugreifen. Deshalb wollte ich das eben auch mit dieser Atemdauer mal sagen. Also es hilft im Grunde genommen einfach schon tief zu atmen, tief ein- und auszuatmen, weil dadurch, dass man tief ein- und ausatmet, verringert sich logischerweise die Atemfrequenz. Ja? Man braucht länger pro Atemzug und atmet deshalb weniger oft pro Minute. Und ein Punkt, auf den man dabei nur achten sollte, und das haben wir anfangs ja auch schon erwähnt, ist halt eben, dass man dabei möglichst in den Bauch atmet und nicht in die Brust.
Weil, legt der Wim Hof übrigens auch sehr großen Wert.
Das ist also nachgewiesen hier. Also diese Brustatmung, die macht halt die Muskulatur irgendwann einfach fest, was im Bereich des Nackens, der Brust, also auch der, im Übrigen verändern sich dadurch auch manchmal die Sprachmuster, die Stimmfarbe, weil es auf die Vocal Cords, also die Stimmbänder geht. Und es kann halt eben diesen Kampf- oder Fluchtreflex triggern. Ja, also Brustatmung ist im Grunde genommen was eher mit Anspannung und Kampf oder Flucht assoziiert wird, auch von unserem Gehirn, von unserem Nervensystem, dann eben zwangsläufig auch irgendwann so interpretiert wird. Und die Bauchatmung macht das Gegenteil. Ja, die Bauchatmung ist eher assoziiert mit Beruhigung, mit Entspannung und deshalb, das ist das Einfachste, wie man das im Grunde genommen praktizieren kann, ohne auf irgendwelche Techniken jetzt zugreifen zu müssen. Man sollte versuchen, tief und ruhig in den Bauch zu atmen. Und der Rest ergibt sich dann eigentlich von alleine.
Ja, um das nochmal zu unterstreichen mit dem Kämpfen, auch im Kampfsport zum Beispiel, hast du ja auch künstlich ständig eine Bauchspannung, weil du ja versuchst, gewappnet zu sein, wenn du Körpertreffer kriegst.
Ja.
Und die kriegst du halt viel besser, die steckst du viel besser weg, wenn du angespannt hast in dem Moment, also eher ausatmend. Aber du kannst natürlich nicht ständig so anspannen, dass du nicht atmen kannst. Also du hast beim Kampfsport, will ich damit sagen, auch oft eher eine Atmung oben. Und das ist übrigens ein Riesenfaktor, wenn du beim Kampfsport der gestresstere bist. Also ich kann da selber aus ganz, ganz guter Erfahrung sprechen, wenn ich eben mit relativ wenig Kampferfahrung, ich habe ja nicht so viele Wettkämpfe gemacht, und du steigst dann in so einen Ring für irgendeinen Wettkampf, dann bist du vorher so nervös und in so einem Erregungszustand, dass du schon so schnell und flach atmest, dass eigentlich die Hälfte deiner Konditionsfähigkeit schon weg ist, einfach nur durch den Stress. Und der Entspannte gegenüber, der vielleicht 100 Kämpfe gemacht hat und für den das ist wie morgens zum Frühstück gehen, der kommt eben mit viel weniger Stress da rein und kann dann viel besser atmen, hat viel mehr Luft und wird dann wahrscheinlich auch gewinnen.
Ist effizienter, überlegter.
Ja.
Nicht in Panik, Kampf- also oder Fluchtmodus.
Angst, ne? Flucht, Kämpfen, also vor allem Angst triggert extrem die schlechte Atmung sozusagen. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, wir machen doch ich habe ja gedacht, dass wir heute vielleicht nicht so lange sind, aber ich sehe schon wieder, uns fällt doch eine Menge zu dem Thema ein. Viel mehr, als ich im Vorfeld dachte. Krass, aber ich glaube, es ist wertvoll für die Menschen, die zuhören und Bock haben, sich da mal ein bisschen mit zu befassen. Ich würde noch ganz gern Richtung Sport schauen wollen.
Ja, wo? Und da habe ich, ja. Wir waren jetzt gerade bei diesen gesundheitlichen Effekten, deshalb nur noch eine.
Ja, gerne.
Eine Sache. Dass Atemtechniken, nämlich Ateminterventionen, auch in der Therapie eingesetzt werden.
Ja, viel.
Das nur nochmal, um genau diesen Punkt zu unterstreichen, weil die haben tatsächlich nachgewiesenermaßen hier, das habe ich in einem Artikel vom Journal of American Heart Association, also der die AHA ist so eine Institution weltweit für die Herzgesundheit, und die haben gesagt, dass halt eben diese strukturierten Atemprogramme, dass die Ängstlichkeit, also Anxiety, reduzieren können, und dass die aber halt eben auch zum Beispiel Schmerz verringern können, dass sie die Blutglukosekontrolle verbessern. Krass. Und dass die Blutdruck verringern kann.
Krass.
Ja, also
Blutdruck wusste ich, aber gerade die Blutzuckerspiegel habe ich noch nie gehört. Krass.
Ja.
Was das alles Einfluss hat.
Ja, und dann halt klar Lungenerkrankungen und Schlafapnoe und so, das haben wir ja schon thematisiert. Das muss ich jetzt hier an der Stelle nicht mehr, aber ja, atmen ist wichtig, Leute. Also atme tief, atme in den Bauch.
Ja, das ist immer das Ding, ne, dass die Leute denken, weil ich eh den ganzen Tag atme, was soll ich mich damit befassen, ja? Wenn ich die Luft so lange anhalte, sterbe ich, das ist mir klar, fertig aus, so, ne? Aber da steckt schon eine Menge mehr dahinter.
Ja, voll.
Und ja. Sport, ach, vielleicht noch eine Sache, über die wir gar nicht gesprochen haben. Wenn du zum Beispiel so wie ich jetzt aus der Kampfsport-Vergangenheit, ist meine Nase relativ schlecht durchgängig, ja. Ich habe keine Lust, mich da operieren zu lassen. Müsste ich aber vielleicht müsste ich auch mal diese Nasenpflaster probieren oder so. Aber bei mir ist es auf jeden Fall eher eingeschränkt. Und bei sehr vielen Menschen da draußen auch. Und das hat echt auch schlechte Effekte. Also durch die Nase zu atmen hat sehr viele positive Effekte.
Ja.
Sauerstoffaufnahme angeht, Vorerwärmen, Immunsystem, bla bla bla.
Genau.
Also wer schlecht durch die Nase Luft kriegt und mehr durch den Mund atmet, was bei mir, glaube ich, der Fall ist, das hat negativen Einfluss.
Ja.
Also zum Beispiel kriegst du schneller Infekte und sowas, ne? Weil die Schleimhäute ja austrocknen und all so ein Kram.
Ja, genau. Also es ist ein spannendes Thema, vielleicht nur gerade jetzt in einem Satz. Auch der Mund und auch die Nase, die Schleimhäute, die haben ein sogenanntes Mikrobiom. Das ist ein Begriff, den man ja eigentlich nur oder mehr eigentlich aus dem Bereich der Verdauung und des Darms kennt. Aber das Mikrobiom sagt ja eigentlich nur, was die Normalflora an Bakterien ist, die dort normalerweise, also physiologisch, in der Schleimhaut vorkommen sollten. Und wenn ich nie durch die Nase atme, dann beeinflusst das halt eben dieses Mikrobiom in der Nasenschleimhaut negativ. Was dann auch zum Beispiel begünstigt, dass Krankheitserreger und sonstige Dinge dort leichter durchkommen, ohne irgendwie dann halt gestoppt zu werden. Ja.
Ja, krass.
Und deshalb ist, wer schlecht darin ist, durch die Nase zu atmen, sollte als Training einfach mehr durch die Nase atmen. Es ist auch hier wieder das SAID-Prinzip, ja. Specific Adaptations to Impose Demands. Der Körper wird darin besser, was du ihm halt eben als Aufgabe stellst, um es mal ganz salopp und frei zu formulieren. Heißt, wenn ich nicht gut darin bin, durch die Nase zu atmen, muss ich halt mehr durch die Nase atmen.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was mich betrifft, weil meine Nase einfach sehr oft gebrochen war.
Ja, okay, wenn man da strukturelle Veränderungen hat, dann kann das natürlich auch damit zusammenhängen. Aber für alle, die jetzt nicht mehrfach den Zinken gebrochen hatten, ja.
Also wenn sich jemand fragt, warum ich manchmal komisch aussehe, ein Grund, oft gebrochene Nase.
Ja.
Ja.
Aber auch da Nasenatmung positiv assoziiert mit Herzfrequenzvariabilitätssenkung, ja? Also hat einen Einfluss auf den Parasympathikus, entspannt
uns. Ich weiß. Ich wollte einmal noch Richtung Sport schauen und ich hatte da tatsächlich ein bisschen was recherchiert, weil ich hatte das letzte Mal noch gesprochen von diesen römischen Soldaten und die haben eben tatsächlich als, wie ich es beschrieben hatte, habe ich nochmal nachgeguckt, historische Methode der römischen Soldaten, laufen mit Wasser im Mund.
Ach,
also die haben ganz bewusst Sporteinheiten gemacht, wo die quasi Wasser im Mund aufnehmen mussten und dann eben, keine Ahnung, 5 Kilometer Rennen oder Gewaltmarsch so und so lang. Und da mussten die am Ende in so eine Schüssel das Wasser wieder ausspucken. Und wenn sie das Wasser halt nicht mehr hatten, keine Ahnung, gab es wahrscheinlich früher halt aufs Maul, keine Ahnung, gab es halt irgendwie auf jeden Fall Repressalien, schätze ich mal. Und die haben das ganz bewusst gemacht, um quasi einen Zwang zur Nasenatmung zu bekommen. Und die physiologischen Vorteile, lese ich mal eben vor, steht auch, dass es heute wieder oft von Ausdauerathleten und Trainern so wiederentdeckt wurde, diese Technik, dass die also heute gern genutzt wird. Und du hast eben als Vorteil höhere CO2-Toleranz, weil du halt sozusagen bei der Belastung dann mehr CO2 im Blut ansammelst, weil du halt nicht so viel abatmen kannst quasi durch die Nase. Ne? Was ich da on top, das kam bei meiner Recherche jetzt nicht raus, aber das würde ich jetzt aus meinem Denken raus ergänzen. Du hast natürlich auch weniger die Gefahr, dass du völlig overpaced. Na, also wir haben ja heute ja viele Trainingsansätze im Ausdauersport über Puls messen,
ja,
wo wir sagen, hey, wir machen Grundlagentraining und solche Sachen. Wenn du durch den Mund nicht atmen darfst bei einem Lauf, dann ist die Chance, glaube ich, groß, dass du in so einem Pulsbereich unterwegs bist, wo wir heute halt die Polar umschnallen. Ne? Das war sicherlich auch ein Vorteil.
Ja,
Muskelzellen bekommen mehr Sauerstoff, steht hier mit dabei als Vorteil. Was halt wahrscheinlich durch die Nase wird ja mehr Sauerstoffaufnahme getriggert wie durch Mundeinatmen. Und wenn du das dann, also so steht's hier zumindest jetzt laut Recherche.
Dazu kenne ich jetzt keine Daten, aber okay. Nagel
mich nicht fest, das ist jetzt, was ChatGPT zusammengefasst hat. Wohlgemerkt, dass 03er was länger nachdenkt und weniger fantasiert. Ökonomischere Atmung aktiviert das Zwerchfell, haben wir heute viel drüber gesprochen. Tiefere, ruhigere Atmung, logisch, du kannst nicht so hektisch durch die Nase atmen wie durch den Mund, auch wenn es anstrengend wird. was ich wieder auch meine mit, du wirst nicht so overpacen. Weniger Energieverbrauch, verbesserte Durchblutung, Nasenatmung erzeugt NO-Stickstoffmonoxid. Gefäße weiten sich, Sauerstoff wird besser in Gewebe transportiert, NO wirkt antibakteriell. Also da ist schon eine Menge los, bessere Regeneration, Parasympathikus, weniger Atemstress, schnellere Erholung zwischen Trainingsreizen, mentale Stärke und Atembewusstsein. Also da ist schon richtig was los, was da positiv passiert, wenn eben du durch die Nase atmest beim Sport.
Mhm.
Also das so Richtung Performance nochmal, fand ich interessant. Und ich habe das irgendwann gelesen mit den, weil ich was anderes recherchiert hatte, weil die früher so brutale Trainingspensen gefahren sind, die römischen Soldaten, müsst ihr euch mal reinziehen, was die trainiert haben, geisteskrank. Und eben auch mit der Nasenatmung haben die ganz, ganz viel gemacht.
Ja, das fand ich jetzt auch sehr spannend, weil ich nutze das tatsächlich so in meinen Laufeinheiten. Ich bin ein relativ bescheidener Läufer, weil mir ähnlich wie dir auch die erforderliche Beinlänge fehlt, Wolf.
Ja, meine Beine sind schon lang im Vergleich zum Rest. Ich bin einfach insgesamt zu kurz geraten.
Okay.
Und zu schwer. Ich bin zu schwer für meine Größe.
Okay, ich glaube, die Problematik, die kennen viele. Ja. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, bei meinen Laufeinheiten mache ich tatsächlich dieses berühmte, was auch gerade gehypt wird, Zone 2 Training.
Mhm.
Auch gar nicht nach Pulsuhr. Ich habe eine Whoop, ja, haben wir schon öfters drüber gesprochen. Ich mache das an und gucke dann währenddessen jetzt nicht da drauf, wie gerade meine Herzfrequenz ist. Und ich laufe einfach los in einem Tempo, das ich halt mit Nasenatmung gerade so noch bewältigen kann. Und passt dann halt das Lauftempo so an, dass ich auch, wenn mal eine Steigung kommt, dann halt eben mit der Nase weiteratmen kann. Und wenn ich nur mit der Nasenatmung laufe, dann bin ich relativ konstant in Zone 2. Also für diejenigen, die vielleicht auch eher intuitive Steuerungsmöglichkeiten für ihr Ausdauertraining suchen, ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Und man tut sich halt eben, wie gesagt, aus den Gründen, die du gerade vorgelesen hast, auch noch was Positives hinsichtlich, ja, Mikrobiom in der Nasenschleimhaut und Sauerstoffversorgung und Toleranz gegenüber CO2 und NO2 und so weiter. Ja, nur als Hinweis.
Extrem spannend. Ich habe das mal bei irgendeinem Biohacker, glaube ich, gelesen oder in einem Hörbuch gehört und habe es dann auch mal ein paar Mal getestet, aber es ist schon fies. Also wenn du eh schon so ein grandioser Läufer bist wie wir, es wird dann immer mehr Richtung gehen.
Ja, man weicht dann automatisch auf Strecken aus, auf denen einen niemand sieht, wie langsam man jetzt gerade unterwegs ist.
Ja.
Nee, aber
schon hart.
Zone 2 Training ist sowieso so eine Sache für sich. Man ist da teilweise einfach sehr langsam unterwegs. Ist auch okay. Ist auch nicht für jeden erforderlich. Nee, also Hauptsache, auch wieder jetzt so ein Ding.
Also ich laufe ja auch und ich bin wirklich ein katastrophal schlechter Läufer, unfassbar schlecht. Also hier auch meine Ausflüge in High Rocks und so, Alter, bin ich dafür nicht gemacht. Die Kraftübungen haben zu wenig Kraftanteil.
Ja,
die sind ja auch alle kardiovaskulär, sein Vater. Und das Laufen ist für mich einfach die Hölle. Ich kann einfach nicht laufen. Also ich habe dann sogar meinen Lauftrainer genommen, habe mir das ein bisschen angeschaut. Das war auch alles sehr, sehr sinnvoll, was der mir gezeigt hat, aber ich bin da so unfassbar nicht talentiert. Aber ich mach's trotzdem. Und das wollte ich eigentlich auch sagen, an alle da draußen, machen.
Genau,
Hauptsache machen die Sachen, ist mir völlig peng, wer mich da rumschleichen sieht und ob das irgendwie für die meisten Menschen nach Gehen aussieht. Und ist mir alles völlig egal, wenn ich davon gesundheitlich und fitnessmäßig profitiere.
Absolut.
Und ich kann dir sagen, gerade wieder gestern Nacht, ich bin ja gerade so ein bisschen am Umziehen. Wir haben ja ein Haus umgebaut jetzt ein Jahr lang. Weil ich doch ein paar viele Kinder habe, haben wir ein bisschen Raumbedarf gehabt. Und wir sind jetzt gerade dabei, halt eben Umzug zu machen, so Stück für Stück, ne? Und da merke ich schon, wie viel fitter ich bin als die allermeisten anderen Helfer, die da so dabei sind. Und die müssen halt auch teilweise Sachen dann 2 Stockwerke hochtragen und so. Haben wir gestern einen Haufen Schränke hochgetragen und mich kratzt das konditionell echt wenig. Also ich will damit sagen, ja, ich laufe katastrophal, aber es bringt anscheinend genug, dass ich bei so anspruchsvollen Alltagstätigkeiten halt trotzdem viel fitter bin als fast alle anderen Menschen, die so um mich rum sind.
Mhm.
Und da sind auch Leute dabei, die schon ein bisschen was machen. Und hier unsere Jungs, die mir aus der Firma helfen, die jeden Tag ausliefern, die können auch gut tragen. Aber du merkst dann, wenn es an die konditionelle Komponente geht, zahlt sich halt eben dieses immer etwas machen, trotzdem aufs Fahrrad steigen, trotzdem mal hin und wieder laufen, auch mal ins Crossfit gehen und so weiter, was ich halt alles so versuche zu machen, neben allem anderen, was man so macht, davon profitierst du so unfassbar. Und an solchen Tagen wird es mir da bewusst, weil mir macht es gar nichts. Wir haben gestern morgens angefangen bis, was habe ich vorhin so ausgesagt, glaube 11 Uhr nachts habe ich die Jungs nach Hause geschickt. Also wir haben wirklich den ganzen Tag und die ganze Nacht da irgendwie Zeug getragen und die sind dann irgendwann völlig paniert und mir macht es konditionell echt wenig aus.
Ja.
Also ich habe dann irgendwann auch die Schnauze voll, aber so nicht, dass ich jetzt sage, das geht nicht mehr.
Ja, es ist, was ich spannend also finde, was ich, genau,
Macht.
Was ich als zusätzliches Argument jetzt einfach gerne mit reinnehmen würde, ist, es gibt viele Leute, die da draußen sind und sagen, ja gut, aber ich will ja jetzt gar nicht irgendwie eine Stunde am Stück irgendwie Kisten in den zweiten Stock schleppen können. Meistens halt eben die sich als Kraftsportler bezeichnen würden.
Will ich auch nicht, aber manchmal muss man halt.
Manchmal muss man, ja, okay, ja, das ist absolut richtig. Das ist
jetzt auch nicht mein Hobby, ja.
Aber also, worauf ich hinaus will, ist, man muss das Ausdauertraining gar nicht unbedingt machen wegen seiner Ausdauerleistungsfähigkeit. Aber wenn du ein besseres kardiorespiratorisches, kardiovaskuläres System hast, was durch Ausdauertraining halt eben besser wird, dann regenerierst du auch besser.
Mhm.
Und an irgendeinem Punkt kommt halt irgendwann auch mal ein Kraftsportler, wo dann halt eben mehr Trainieren nicht mehr drin ist, weil nicht mehr regeneriert werden kann. Und das ist dann halt eben schon dann so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, wenn jetzt dein kardiovaskuläres, kardiorespiratorisches System ein bisschen leistungsfähiger wäre, könntest du das auch alles besser ab.
Ja, auf jeden Fall. Hast du sonst noch was Leistungssteigerndes aus der Welt der Atmung, außer meine Römergeschichte?
Nee, tatsächlich jetzt nicht.
Also was ich noch da ergänzen kann, zwar nicht nur die Römer, sondern eben egal, wo du hinschaust,
Griechen, also, wahrscheinlich genau, auch, ja.
Griechen, aber auch die Japaner, die Samurai, eben diese Hara-Geschichte und so. Das ist also wirklich in fast allen Kulturen und allen Kulturen, die irgendwie sportlich oder militärisch trainiert haben, sind irgendwelche Dinge mit Atmung verankert. Und ich erinnere mich zum Beispiel zurück ans Karate, auch wenn es lange her ist. Da haben wir als Kinder schon eben immer nach dem Training und vor dem Training im Schneidersitz auch den Atem beobachtet. Also das war Teil des Trainings, diese Atmung zu thematisieren und ein Bewusstsein für die Atmung zu schaffen. Also das ist schon gerade in vielen alten Sportarten, kulturell verankerten Sportarten schon auch ein Thema. Und ich glaube nicht immer nur zur Leistungssteigerung, sondern ganz viel auch zur Bewusstsein, diese Wahrnehmung für sich und den Körper und auch dieses wieder runterfahren nach so einem Training, ne? Hatten wir ja unsere Schlaffolge, hatten wir auch mit Mario darüber gesprochen, dass wenn du halt so hochintensiv trainierst, danach eher schlechter schläfst. Und ich bin mir sicher, wenn du jetzt eine hochintensive Einheit Karate machst und danach diese Atmung Teil des Trainings ist, dann bist du schon mal wieder ein Stück weit runtergefahren. Allein durch diese Atmung und wirst dann danach wieder besser schlafen und regenerieren. Also kannst damit schon echt viel Magic machen. Und ein Bereich, wo ich mich wirklich zu wenig auskenne, aber wen es interessiert, schaut da mal rein. Es gibt wirklich krasse Therapien auch in der Psychologie über Atmung. Also ich habe das vorhin ja ein bisschen spaßig gesagt, ich meine es aber nicht so. Es gibt wirklich über Atmung Möglichkeiten, in Bewusstseinszustände reinzukommen, die sonst wirklich nur irgendwie mit Drogen oder so möglich wären. Und da steckt auch richtig Magie dahinter, also auch in der Psychotherapie und sowas, ne? Traumabewältigung und so ein Kram. Also nochmal, da bin ich weiß Gott kein Experte, deshalb möchte ich hier keine Halbwahrheiten irgendwie halbgar wiedergeben. Aber da gibt's tolle Sachen. Vielleicht hört ja jemand zu, wo sagt, hey, da bin ich Spezialist drin. Ich komme gern mal zu euch im Podcast, meldet euch gern, machen wir gern was zusammen. Der Mario hat ja letztes Mal schon gesagt, er hat jemanden. Er ist ja heute leider nicht dabei, weil er im Urlaub ist. Aber wir machen bestimmt mal was zu dem Thema.
Sehr gerne.
Aber ich würde sagen, für heute haben wir schon wieder viel Zeit gesabbelt. Ich hoffe, es war spannend für euch. lasst uns wirklich, wirklich gerne mal ein paar Kommentare mehr da. Und wenn es auch Blödsinn ist, es tut dem Algorithmus gut. Wir freuen uns über jeden und lasst ein Like da und abonniert mal fleißig weiter. Wobei ich sagen muss, wir wachsen stetig. in unserer kleinen Dimension und wir haben doch immer so irgendwie an die 1000 Leute, die sich das hier anhören. Also vielen Dank an euch alle, die hier reinhorchen und ich hoffe, es ist lehrreich für euch. Wir hoffen, es ist lehrreich für euch. Ihr könnt ein paar Learnings immer mitnehmen und wir lernen auch dazu, ne, durch Recherchieren und Co.
Absolut.
Ich lerne immer viel über deine Sachen dazu, muss ich echt sagen. Das macht echt Spaß in dieser Kombination. Ich hoffe, die euch Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Schreibt mal gerne drunter, ob euch das taugt. Und wir sind für heute raus. Genießt euren Tag, einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal. Patrick, danke.
Danke auch. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.